Hallo Leute, hier ist Monkey D. Ruffy, der zukünftige König der Piraten. Ich begrüße euch ganz herzlich beim Daily Game Podcast und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Bis dann, euer Ruffy.
Hallihallo allerseits zum Daily Game Podcast, wo wir heute über die Rihanna Comic Con reden, die letzte Woche stattgefunden hat. Ich bin die Ari und ich darf heute das Zepter übernehmen und mit dabei habe ich, wie ich ihn gerne seit der Comic Con nenne, Mr. Mainstage, Sinan.
Hallo und willkommen.
Und unser lieber Michi, mein Eventpartner in Crime.
Willkommen, hallihallo.
Michi, hallo. Hast du eigentlich auch gehört, dass sie gesagt hat, Rihanna, Comic-Con?
Ich habe zwei Dinge gedacht. So, welchen Podcast kündigt sie jetzt an? Ich würde verstehen, wenn sie durcheinander käme bei der Menge. Und dann habe ich aber auch kurz gedacht, ist Rihanna? Ach nee, sie ist meinte Rihanna. Aber ist
wow. Wow. Alles klar.
Aber schon, es sind zwei Dumme, die dazugehören. Und das kann doch eine gute Folge werden.
So, zwei Eierköpfe, ein Gedanke.
Ja. Ja, so, habt ihr euch schon erholt von der Comic-Con?
Welche jetzt? Vienna Comic-Con oder Rihanna Comic-Con?
Rihanna Comic-Con, natürlich.
Irgendwann fällt das halt sowieso noch. Ella.
Oh Mann.
Ja, also ich hatte nicht so viel zum Erholen, glaube ich, wie der liebe Sinan, der ja mit vollem Körpereinsatz reinging in die ganze Veranstaltung. aber ja, das ist natürlich so, zwei Tage Con sind Geschäftsjahren, das ist übertrieben. Das war das erste Mal, glaube ich, in 9 Jahren, die ich dabei bin, wo ich wirklich mehr privat als arbeitstechnisch unter ganz vielen Anführungszeichen dort war. Aber ja, natürlich merkt man es. Dann sich vorbereiten auf Panel oder nicht Panel und hier. Und es ist halt ein, wie wir es vor Ort gesagt haben, ein wunderschönes Klassentreffen jedes Jahr. Mhm. Man trifft immer wieder dieselben Leute, man freut sich darauf, dieselben Leute zu treffen. Und dann bleibt es halt nicht bei 2 Minuten Gesprächen, sondern das kann dann schon ein bisschen ausarten. Und dann denkt man sich so, wo ist die Zeit hin?
Absolut.
Und ja, dann wartet halt am Montag der normale Job wieder und da dann halt nicht mit Augenringen sitzen, ist die Herausforderung.
Mr. Mainstage?
Ja, bitteschön. Was?
Wie geht's dir?
Nimm mal kurz zur Aufklärung, damit alle Bescheid wissen. Ich bin wirklich am Donnerstag hatte ich zu Hause einen kleinen Unfall und bin verletzt zur Comic-Con gekommen. Also ich hatte eine dicke Beule an der Stirn, eine Platzwunde und Augenbraue und geprellte Rippen. Besagte geprellte Rippen tun mir immer noch weh, aber ich habe so gehört, dass irgendwie das jeder, der schon mal sich die Rippen geprellt hat, die wissen, wie scheiße das ist. Aber mir geht's grundsätzlich gut. Ich habe das unsagbare Glück, dass mich die Comic-Con selbst nicht auslaugt. Also mir kostet es keine Kräfte oder Energien. Vielmehr ist es so, wenn ich viel hin und her huschen muss, weil ich vielleicht mal irgendwo was nicht passt oder weil ich selbst noch irgendwas erledigen will oder wenn ich nur ganz kurze Pausen habe und in diesen Pausen dann auch noch für Interviews eingespannt werde. Jetzt nicht auf euch bezogen, sondern ich war dann unter anderem bei Vulcan Spirit zu einem Interview eingeladen. Sehr liebe Menschen, ganz, ganz lieb, haben auch ganz interessierte Fragen zu letztem Jahr gestellt, wo halt Jonathan Frakes da war. Also wenn ich so viel hin und her huschen muss, dann geht das schnell mal auf meine Energiereserven. Aber die Comic-Con selber, die kostet mich eigentlich in erster Linie Freude. Und insofern bin ich sehr freudig dann heimgefahren und ich habe ja einige Highlights mitgenommen.
Ja, ich muss auch sagen, für mich war das jetzt das dritte Jahr in Folge, wo ich selber was gemacht habe auf der Comic-Con, aber keine Stände hatte zur Abwechslung mal, weil wir gesagt haben, es ist einfach zum jetzigen Zeitpunkt, wir sind alle mit den Podcasts gerade so, also die Leute aus meinem Podcast so beschäftigt, dass sie die Zeit hätten, ein ganzes Wochenende dort zu sitzen. Und teilweise waren noch nicht einmal alle. Das heißt, wir haben uns heuer nur auf Panels konzentriert. Und ich weiß nicht, auf Panels zu halten, gibt mir so viel Energie, dass ich Und die haben waren gleich in der Früh, somit bin ich mit voller Energie da reingegangen, habe so viel Energie bekommen und hab's dann meist gut über den Tag geschafft, weil es eben, wie Michi, du schon gesagt hast, wie ein Klassentreffen ist. Man kennt einfach schon so viele Leute, man geht von Stand zu Stand, sagt, hi, wie geht's, wie läuft's, bla bla bla, was ist passiert seit dem letzten Jahr bei euch auf die Art, und holt sich eventuell noch ein, zwei Tipps von Kolleginnen und Kollegen ab oder so.
Und aber oder ja. Würfel.
Oder Würfel, genau, die Artist Alley. Und ja, aber Michi, bei dir hat das ja bei dir hat die ganze Comic-Con ja schon am Donnerstag angefangen.
Lass mich lügen, war es nicht sogar der Mittwoch? Lass mich im Kalender nachschauen. Habe ich, aber kein gutes im Augenblick.
Stimmt, das war am Mittwochabend.
Ja, stimmt. Für mich und, nein, sagen wir es richtig, für unser Küken, den Neuling, unseren lieben Daniel, der neu ins Daily Game Team gestoßen ist. Und für mich hat die Comic-Con-Woche, sagen wir mal so, bereits vergangenen Mittwoch angefangen, weil wir waren eingeladen zur zweiten Pressekonferenz der Comic-Con in der Millennium City, im Cineplex. Und konnten dort schon vorab mit Daniel Schlauch ein Interview führen. Für alle, die das jetzt nicht wissen sollten, oder ich frage Daniel Schlauch, wer ist denn das? Den nicht so jungen Mann mehr, ne? Habt ihr im Intro dieser Folge gehört. Der ist die deutsche Synchronstimme unter anderem von Ruffy aus One Piece. Und ja, den durften wir kennenlernen und interviewen. Ein super netter Kerl, und wie wir rausgefunden haben im Interview, auch ein sehr williger Zocker, zumindest war er das, bis dann halt Leben passiert ist und Job, Familie und alles andere dazu kam, aber hat sich im Interview sehr gerne und sehr intensiv daran erinnert, wie viel er nicht gezockt hat, was natürlich für ein Daily Game Interview perfekt war. Und ja, so haben wir dann einfach gesagt, gut, lieber Daniel, jetzt wird kompliziert mit dem Daniel, als erste große Herausforderung bei Daily Game, halt doch gleich mal ein Interview mit Idol, ist jetzt vielleicht übertrieben, aber man hat ihm schon angemerkt, dass er diesen Synchronsprecher doch sehr, sehr gerne hört, schon lange folgt. Jetzt hätte ich fast verfolgt gesagt. Muss ich sagen, hat seine Sache wirklich gut gemacht, und das ganze Interview wollen wir euch auch nicht vorenthalten. Und in dem Fall...
Ja, damit, ich kenn's noch nicht.
Darauf freue ich mich. Mats ab.
Willkommen bei Daily Game. Du machst das Ganze jetzt schon seit über 20 Jahren. Du machst das seit 30 Jahren.
Ja, ja, tatsächlich. 30 Jahre.
Das spezifische Rolle von Ruffy machst du seit 2003.
Richtig, seit 21 Jahren jetzt.
Ich habe dich, glaube ich, das erste Mal als Person auf Pokito TV gesehen.
Ja.
Ich möchte dich fragen, wie hat sich seitdem dein Erlebnis als Personality im Anime-Fandom verändert, vor allem in den letzten paar Jahren?
Ja, eben vor allem in den letzten paar Jahren. Also danach war es mal eine lange Zeit, wo man halt irgendwie eigentlich, wo sich nicht so viel getan hat. Man wusste halt, dass man in einem großen Werk mitspricht, und das war natürlich irgendwie alles in allem wichtiger und größer. Aber man muss auch sagen, dass halt Anfang, wie gesagt, war es 2003, und bis mal überhaupt das iPhone kam oder halt einfach mal diese Smartphone-Generation entstanden ist, sozusagen im Jahr 2008, 2009 rum eigentlich, und dann wiederum dieses Thema mit Social Media erst so richtig aufkam, hat es ja noch gedauert. Und ich glaube, dass eben Social Media im Speziellen und die Smartphone-Geschichten, Tablet-Geschichten, dass die auch dazu geführt haben, dass dieser ganze Markt an Informationen hinsichtlich solcher Produkte oder Projekte eigentlich viel größer geworden ist und viel mehr Interesse entstanden ist. Und das kam eben deutlich später erst. Deswegen muss man tatsächlich sagen, eigentlich in den letzten Jahren, und da auch nochmal als Boost definitiv die Corona-Zeit, weil halt einfach die Leute viel Zeit hatten. Das haben wir auch im Synchron ganz allgemein gemerkt, wie viel Nachfrage nach neuen Produkten da war, weil halt viele Leute zu Hause saßen im Lockdown, im Shutdown, einfach gestreamt haben, weil sie halt Zeit hatten. Und ich glaube, da sind auch viele über den Bereich dann auch so eben in solche Sphären reingekommen, wie mal Manga lesen oder halt auch sich mit Anime beschäftigen. Auf jeden Fall ist es krass zu sehen, was gerade in den letzten Jahren auch wie in Deutschland, natürlich rede ich aus der Warte überwiegend heraus, für eine Zunahme an Conventions haben oder für einen Hype im Bereich der Conventions und was da wiederum für eine Masse an Fans unterwegs ist, die sich wirklich mit Hingabe um ihre Kostüme und alles kümmern und da wirklich alles reinlegen, finanziell, emotional, kräftetechnisch, also wirklich alles, ihre ganze Kreativität da ausnehmen, ich finde es fantastisch. Und das ist mir wirklich erst so in den, das habe ich erst in den letzten Jahren so mitbekommen, ging glaube ich so ein bisschen vor Corona für mich so los, 2018 war das so, wo das angefangen hat. Und jetzt mittlerweile ist das ja Wahnsinn, was jetzt los ist und was man mitkriegt und was für ein Hype um Anime im Speziellen auch entsteht, auch um Japan, um die ganze japanische Popkultur, auch um das Land Japan. Ich habe wahnsinnig viele Bekannte, Freunde, Verwandte, die in den letzten 2 Jahren nach Japan gefahren sind. Das ist so populär mittlerweile und das ist auch echt schön zu sehen, weil ich finde, also die ganze Kultur und auch, wie gesagt, dieses Anime, die Anime-Kultur total spannend, faszinierend und es kriegt jetzt auch endlich den Stellenwert, den es verdient hat. Das war ja am Anfang oft belächelt und so als diese japanische Zeichentrick und diese großen Augen und dieses Geschrei. Und jetzt wird es halt auch seit Jahren auch von externen Personen, die damit nichts zu tun haben, ernst genommen und irgendwo halt auch respektiert. Und das finde ich schon toll und gehört sich auch so, um es mal so zu sagen.
Und man merkt auch, dass man viel mehr auf Social Media vertreten wird. Man sieht wieder TikToks oder Instagram Reels von dir.
Ja.
Das finde ich recht cool. Wie ist das für dich? Da kriegst du die ganze Zeit Feedback zurück.
Ja, es ist schon, ich bin nach wie vor nicht der riesengroße Social Media Typ, muss ich zugeben, weil ich einfach nicht so das Händchen dafür habe, da aus jeder Lebenssituation mal schnell ein Video rauszumachen. Da fehlt mir, glaube ich, die Fähigkeit. Ich versuche schon, mich ein bisschen präsent zu machen, damit halt die Leute irgendwie was mitkriegen von mir. Aber es gibt halt einfach auch Situationen oder Zeiten im Leben, ehrlich, wo du viel zu tun hast, wo auch viel privat passiert, wo ich dann einfach nicht die Kraft oder Energie habe zu sagen, ich mache jetzt ein lustiges Video nebenher und stelle das online, weil einfach mein Kopf an ganz anderen Stellen ist. Gedanklich bin ich dann irgendwo auf hinsichtlich irgendwelcher Synchronjobs oder du sitzt in der Regie und musst dir viel Gedanken machen, wie das weitergeht. Oder es ist privat was los. Also da bin ich einfach nicht so ganz der Profi, muss ich gestehen. Und trotzdem ist es insofern so wohl ausreichend, dass man merkt, dass die Leute einen jetzt viel mehr wahrnehmen, erkennen, auch auf der Straße ansprechen. Und das ordne ich einfach jetzt mal in dieses Social-Media-Segment ein.
Ja, du hast das Thema Regie angesprochen. Du hast bei der One Piece Netflix Live Action, durftest du Regie führen. Ich wollte dich fragen, wie war die Atmosphäre? Ist sie ganz anders als beim Anime? Wirst du das sagen?
Ja, sie war anders, weil es einfach was Neues war und weil jeder gespannt und aufgeregt war. Und das ist ja immer, wenn was Neues passiert im Leben, dann gehst du einfach ran und bist auch, was passiert jetzt da? Ne? Und ich meine, der Anime, jeder kennt seine Rolle in- und auswendig. Ich meine, wir kommen da rein, wir schauen uns an, wir hören uns an, was passiert. Und dann performen wir so, wie unsere Rolle das erfordert. Und natürlich mit jeder Hingabe und mit allem. Aber es ist halt eine Rolle, die wir seit Jahren sprechen. Aber der Live-Action-Bereich war natürlich was ganz Neues. Und da waren die Leute schon aufgeregt und gespannt, was wird da passieren. Und es ging ja auch los mit dem Casting schon, dass wir am Anfang gesagt haben, wir sind uns nicht sicher, ob wir wirklich die Originalstimmen benutzen können, weil vielleicht passen sie nicht auf die Schauspieler. Und dann da war ja schon eine gewisse Grundspannung. Da war natürlich schon auch, glaube ich, jeder gern diese Rolle gesprochen hätte, sowohl die neuen gecasteten Stimmen als natürlich auch die alteingesessenen. Und insofern war so eine Spannung über der ganzen Produktion, die man auch gespürt hat und das war schon cool. Und dann war es einfach echt eine total spannende und irgendwie erfüllende Sache zu sehen, wie diese Stimmen unserer Anime-Charaktere plötzlich auf realen Schauspielern lagen und irgendwie funktioniert haben. Ich war selber am Anfang etwas skeptisch und dann haben wir die ersten Takes aufgenommen und es hat echt funktioniert und es war die Leute, die Kolleginnen, also in dem Fall die Kollegin, auch gerade die Steffi, Stefanie Kellner und auch unsere männlichen Kollegen, der Hubertus und der Uwe und der Dirk, also ich muss echt sagen, es ist Martin natürlich als Shanks auch, also das ist, die haben so mit Hingabe irgendwie das auch performt und sich da so auch reingefuchst, weil sie auch wieder wussten, dass das gut werden muss, dass ein Live-Action einfach eine hohe Bürde hat und dass es noch dazu One Piece ist, was halt einfach so eine Fangemeinde hatte, das haben die echt cool gemacht und wir haben halt wirklich, es war einfach eine total gute Arbeitsatmosphäre, wo du wirklich gemerkt hast, die haben Energie, die haben Bock drauf, die hängen sich da rein und wir haben echt total schön und intensiv zusammengearbeitet. Es war einfach echt eine total geile Arbeitsatmosphäre.
Ich Es ist ja dasselbe gefragt, aber es ist eine Reaktion. Ja, es ist auf einmal in Yakiko.
Ja.
Zwei Reaktionen. Also wie sehr ist da der Unterschied für dich als Regisseur und als Schauspieler?
Ja, also ich habe natürlich in der Regie gesagt, wenn ich den spreche, brauche ich die Co-Regie hinten, weil ich kann mich nicht immer selber sprechen, dann das reinspielen lassen und sagen, okay, das passt wieder zurück, wieder nächster Take. Oder dann muss er sagen, die passt nicht, dann spreche ich es, dann höre ich mir wieder an, die passt immer noch nicht wieder. Das dauert ewig. Also habe ich eine Co-Regie gebraucht und es hat auch super funktioniert. Mhm. Und ansonsten ist es natürlich anders, aber bei jedem von uns im gewissen Maße anders. Vielleicht am wenigsten noch bei Hubertus und der Stefanie, weil die auch im Anime weniger chargiert sind. Aber bei Dirk, der Lysop spricht, und jetzt sind wir mal gespannt auf Staffel 2 mit Chopper. Genau. Und auch bei mir, die wir ja, also gerade Lysop und Ruffy, die ja sehr chargiert sind im Anime, war es natürlich schon irgendwo ein ganz wichtiger Punkt, zu sagen, wir müssen ein Level finden, wo wir den Wiedererkennungswert von Lysop und Ruffy drinnen haben, damit die Leute sofort merken, das sind die Originalstimmen. Aber trotzdem so leicht abzuweichen im maximal möglichen Rahmen vom Anime-Ton, dass es eben nicht Anime und nicht Zeichentrick und nicht irgendwie so, sage ich jetzt halt mal, überdreht ist, sondern trotzdem irgendwie eher zu echten Menschen passt. Und diesen schmalen Grat musste man finden. Und da haben wir schon ein bisschen am Anfang rumprobiert und haben halt, wie man es auch oft macht, wenn man neue Rollen vertont, dass man erstmal so versucht, man macht ein paar Takes und schaut mal, wo pendelt sich die Stimme so ein. Man kriegt, hat ja auch als Sprecher, der das lange macht, ein Gefühl für den, man sieht den Schauspieler und ahnt schon so, wo man den hinlegt mit der Stimme. Das ist einfach, kommt aus dem Inneren heraus, schwer zu erklären. Und da haben wir schon ein bisschen rumgetüftelt und probiert und dann hatten wir es und dann ist natürlich halt, dann ist es auch Aufgabe der Regie natürlich, gerade der Regie, zu schauen, dass dieses Level beibehalten wird, weil du wirst natürlich nicht in der nächsten Szene oder im schlimmsten Falle kommt der Kollege am nächsten Tag wieder und macht seinen nächsten Text und am nächsten Tag ist der eine Oktav tiefer. Das ist natürlich übertrieben, jetzt ist keiner eine Oktav tiefer, aber das reicht ja schon, wenn der nur ein bisschen tiefer ist, weil der irgendwie plötzlich meint, der hat den tiefer gesprochen im Vortrag. Deswegen hörst du dir dann auch oft mal die Takes vom Vortrag, die letzten paar Takes an, damit er das wieder im Ohr hat und dann geht es auf dem Level hoffentlich weiter. Du musst natürlich schon schauen, dass du in der Range bleibst. Du kannst ein bisschen nach oben und unten ausbrechen, das ist schon okay. Musst du ja teilweise durchspielen, auch wenn jemand schreit, wird er ein bisschen heller im Zweifel, wenn er böse sein will, ein bisschen tiefer. Aber du musst schon schauen, dass dieses grundsätzliche Niveau-Level gleich bleibt, damit halt diese Figur nicht irgendwelche krassen Wellen in der Stimme hat. Man muss halt die Regie aufpassen. Und das war dann halt unsere aller Aufgabe und es hat auch, glaube ich, ganz gut geklappt und wie gesagt, hat auch Spaß gemacht und hat irgendwie jeder auch einfach irgendwie echt super geil performt, muss ich jetzt sagen. Also wirklich mit Lust und Laune, das hat man auch gemerkt.
Ja, auf jeden Fall. Also genug Leute, die Serie dann zwei, dreimal geschaut haben. Unterschiedlichen Spaß.
Ja. Aber
ich war gefahren. Ja. So eine kleine praktische Tipp vielleicht von dir. Was machst du, wenn du aufhörst? Du hast einen Job vor dir. So ein Job. Du kommst drauf. Ich habe einen Kratzer im Hals.
Ja, also erstmal hat jeder ja in der Früh mal einen Kratzer. Ja. Also wenn er aufwacht, kennt man ja. Also das heißt, erstmal meistens nach dem Zähneputzen erstmal noch ein Glas Wasser oder zwei Gläser Wasser hinterher. Dann kann man sich einen Tee machen. Wichtig ist, die Stimme befeuchten, dass sie einfach mal ein bisschen in Gang kommen, dass sie aus dieser Starre sozusagen der Nacht auch ein bisschen aufwachen. Dann ist es natürlich so, also wenn es wirklich ganz schlimm ist und du merkst, es ist schon leicht, eine Tendenz zur Heiserkeit, zu husten oder Halsweh, dann kannst du natürlich ein paar Lutschpastillen oder so. Es gibt ja auch so echt extra Versprecher in der Apotheke, so Mittelchen, wo du halt so Lutschpastillen, die dann die Stimme befeuchten.
Gesangsöl,
das kenne ich jetzt persönlich nicht, habe ich noch nie benutzt, aber es gibt, ich sage keine Marken, ich will da keine Werbung machen, aber es gibt was ganz Berühmtes, was eigentlich jeder kennt und Sprechersegment und das sind so Lutschdinger, die bilden dann einfach so eine Art Film über den Stimmbändern und die so ein bisschen in die Richtung. Und nein, dann kann man natürlich auch auf dem Weg dorthin, kannst du halt ein bisschen so summen, dass die Stimme dann ein bisschen in Schwingung kommen. Kannst ein bisschen im Auto, wenn du bist, mitsingen oder irgendwas einfach vor dich hinreden. Ich muss gestehen, das mache ich jetzt eigentlich eher intuitiv, weil ich Lust drauf habe, aber nicht, weil ich jetzt sage, ich muss mich da jetzt unbedingt vorbereiten. Nach einer gewissen Erfahrung über die Jahre hinweg weißt du einfach, was du deiner Stimme zumuten kannst und wo du eigentlich immer hinkommst und wo es vielleicht ein bisschen braucht. Aber ich gebe schon zu. Also wir haben jetzt zum Beispiel das Remake von Ranma gemacht. Das ja gerade auf Netflix jetzt auch läuft und da ist Sprecher Yoga und das ist brutalstes Schreien. Und da ist es tatsächlich so, wenn du das in der Früh machst und das dann nicht ganz gut eingesprochen oder hast die Stimme dann noch nicht richtig fit, da merkst du dann schon nach einer gewissen Zeit, nach so zwei, drei Stunden, dass du leicht kratzig bist. Und da muss man dann schön aufpassen, weil du musst am nächsten Tag und wieder. Und dann sollte halt schon das sich nicht beibehalten. Da musst du dann schon ein bisschen Pflege betreiben. Aber speziell für ganz normale Realrollen, ohne Schreien oder sowas, wäre es jetzt gelungen, zu sagen, ich mache ein Riesenaufwärmprogramm, da machst du dein normales Morgenprogramm, trinkst einen Tee oder auch mal einen Kaffee, was man eigentlich dort sagt, auch wenn man einen Mann sagt, zumindest nicht mit mich. Dann gehst du halt ins Studio und spitzt und es funktioniert auch. Also es gibt viele Dinge, die man vermeiden sollte, Schokolade, klebrige Sachen essen. Ganz ehrlich, wäre es mir jetzt gelungen, wenn ich sagen würde, ich esse nicht ab und zu auch mal eine frühe Schokocroissant oder sowas. Das geht trotzdem entsprechend. Also dann trinkst du halt ein Glas Wasser hinterher. Das ist halt auch ein bisschen, wie gesagt, sind es halt auch Erfahrungswerte, die du hast von dir und deinem Körper, deiner Stimme, wo du weißt, was kann ich mir erlauben und was nicht. Aber das kommt halt über die Jahre hinweg. So.
Aber eine Frage zu, wir sind hier bei Daily Gang. Du hast 4, 5 Videospielrollen gehabt, hauptsächlich als Announcer, denke ich.
Ja, für viel habe ich tatsächlich in dem Segment nicht gemacht. Ich war bei Modern Warfare, Call of Duty war ich dabei, auch bei Final Fantasy, jetzt bei dem, ich weiß gar nicht bei welchem. Muss ich jetzt gestehen, weiß ich nicht. Aber tatsächlich ist das wirklich ein relativ überschaubarer Bereich in meiner Karriere.
Gibt es für dich Privatbildungspunkte mit Videospielen oder?
Ich habe brutal gezockt. Also ich war fast schon süchtig. Also ich meine, das hat sich dann, ja, Call of Duty, ich habe Warcraft, aber damals noch, ich habe ja noch die Ur-Warcrafts gespielt, also Warcraft 1 in VGA-Grafik am Computer, am 486er PC, falls es jemand was sagt. Ich weiß nicht, ob es überhaupt schon Pentium war. Also dann Warcraft 2, das war damals ja das Highlight, als das kam, das haben wir Tag und Nacht gespielt, auch mit Freunden zusammen und dann über Null-Modem-Kabel die Computer zu den Freunden geschleppt und dann per Null-Modem verbunden. Also, geile Zeit, völlig wahnsinnig, wenn man sich das heute überlegt, wo du mit dem Handy oder egal, aber es war trotzdem echt eine super coole Zeit. Ja, ich komme aus, mein Gott, ich bin 40 Jahre, ich komme natürlich aus einer Sphäre, das sind alte Spiele, Doom. Der erste Ego-Shooter, den ich gespielt habe, Doom, das war damals für mich so, boah, Doom, Wahnsinn. Ich meine, wenn ich mir die heutige Grafik anschaue, das ist dann natürlich die ganzen FIFA gezockt ohne Ende, International Superstar Soccer oder Pro Evolution, wie es jetzt heißt, Diablo, keine Ahnung, was, dann natürlich die ganze, ich hatte Gameboy, ich weiß nicht, wie viele Gameboy-Spiele ich hatte, alles mögliche, die ganzen Mario-Spiele natürlich, Metroid, Castlevania, ich weiß nicht, also alles, Donkey Kong, PlayStation dann natürlich hier, ich kann Metal Gear Solid, ich kann sie jetzt stundenlang erzählen, also ich habe wirklich viel, viel gezockt und irgendwann war es halt dann so, dass dann doch irgendwie, es ging ja lang eigentlich, wenn ich überlege, also jetzt komme ich richtig in Schwärmen, GTA, damals das GTA 3, das erste, wo die Open World das erste Mal wirklich war, da war ich ja wirklich süchtig, das habe ich ja auch irgendwo gesagt. Schön, dass wir drüber reden, ich komme so richtig
Also würdest du vielleicht gerne mehr?
Ja, ich würde tatsächlich, es reizt mich schon oft. Ja. Also gerade wenn ich dann auf so Cons bin und da stehen irgendwelche Spielautomaten wieder rum oder so, oder ich bin halt bei irgendjemand, der doch mal eine Konsole hat, weil ich habe keine mehr. Mhm. Aber ja, ich bin halt wirklich schon jobtechnisch dann doch ein bisschen unterwegs und ich bin natürlich jetzt auch älter, ich habe natürlich auch jetzt private, familiäre Verpflichtungen mittlerweile. Und da tue ich mir natürlich schwer, jetzt da irgendwie abends zu sagen, hey, ich hocke mich jetzt auf die Couch und zocke ein Spiel. Also würde ich jetzt für mich alleine in einer Wohnung leben und hätte sonst keine Verpflichtungen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass ich das tun würde. So wie mein Leben sich momentan darstellt, ohne jetzt Details zu geben, sehe ich nicht wirklich viele Möglichkeiten, auch wenn es mich sehr, sehr reizend
ist. Schade, wir haben jetzt das Warcraft 1 und 2 Remastered rausgekommen.
Echt?
Ja, ja.
Nein.
Wir haben das Remastered, wunderschön.
Das muss ich wirklich
halt machen.
Also Warcraft war ja wirklich Command & Conquer natürlich auch. Aber Warcraft war mein, ja. Aber Warcraft war wirklich so mein erstes Spiel in dieser Hinsicht und ich habe das so abgefeiert. Das war Wahnsinn, das war so geil. Ah, schöne Zeit. Ja.
Freut uns.
Ja.
Okay, da also vielleicht noch eine Frage. Ich schaue ein bisschen auf den Timer, aber eine Frage noch. Es gibt jetzt 1, 2, 3 One Piece Remakes, das ist ja nicht nur ein Manga, es ist ein Anime in Live Action. Jetzt remastern sich dort Fishman Island, jetzt kommt ein ganzes Remake von Wit Studios. Wenn du zurückblickst auf deine Karriere, spezifizieren wir mal One Piece, gibt es eine Szene, die du gern nochmal machen würdest, wo du sagst, zurückblickend wäre das für mich wichtig genug, dass ich vielleicht einen anderen Take probiere oder einen anderen Winkel da rein interpretiere?
Ja, also ich weiß, dass es gewisse Arcs gibt, die einfach von Fanseite her nicht so gut geheißen werden, auch von der Synchro her. Ich glaube auch gerade von den Büchern oder sowas. Mhm. Und ohne jetzt genau zu wissen, welche, aber ich weiß, es gibt sie, mir wäre es auch tatsächlich ein Anliegen, was habe ich, letztens habe ich da sogar irgendwas dazu gesagt, wo ich gemeint habe, das wäre eigentlich wert, dass man das nochmal macht. Aber ich weiß tatsächlich nicht mehr was. Aber es wäre eigentlich cool, wenn man wirklich die Chance hätte, nochmal was zu machen, müsste man eigentlich eine Meinungsumfrage machen, müsste eine Umfrage starten, wo man wirklich die Fanmeinung rausholt und sagt, was war eigentlich von den Texten her oder auch meinetwegen vom Schauspiel so das Schwächste in One Piece. Und dann würde ich das auf jeden Fall nochmal machen. Weil mir wär's eigentlich schon wichtig, oder ich hätte es wirklich gerne, auch wenn es unrealistisch ist, dass es am Ende ein eigentlich nicht perfektes, aber ein sehr, sehr starkes Werk von Anfang bis Ende ist. Und es gibt sicherlich Schwächen in der Synchro in One Piece. Das will ich gar nicht leugnen, nur ich weiß nicht, wo sie genau liegen und in welchem Umfang sie vorhanden sind. Und ich sage jetzt auch nicht, dass Schwächen bedeutet, dass es schlecht ist. Aber es ist sicherlich, es gibt manches ist besser und es gibt manches ist schlechter. Und das, was schlechter ist, das würde ich wirklich gerne neu machen, damit wir am Ende wirklich sagen können, wir haben hier ein allumfassendes Werk, was auf einem konstant hohen Level ist. Dazu müsste man aber jetzt halt wissen, was es da konkret gehen würde. Wie gesagt, da müsste sich irgendjemand finden, der sagt, der nimmt das in die Hand, das ist natürlich viel Geld.
Aber vielleicht mit einem kommenden Remake.
Oder? Ja, das ist durchaus vielleicht, wobei wir dann überhaupt nichts wissen, sage ich ganz ehrlich. Also keine Ahnung, wer das wirklich am Ende spricht und ob wir es sprechen dürfen. Und müssen wir auch schauen. Also weil tatsächlich weiß ich nicht momentan. Es steht völlig in den Sternen, wie das in Deutschland mit dieser Serie weitergeht, ob sie kommt oder ob sie überhaupt synchronisiert wird oder wer, muss man abwarten.
Okay, also als offizieller Community-Sprecher würde ich mich sehr freuen.
Danke.
Der OG-Cast.
Danke. Ja, das freut mich uns natürlich. Also, danke.
Und super. Gear 5.
Ja.
Ich glaube, da gibt es Universal Appraisal, das nehme ich an. Also natürlich, du hast viele Sachen, aber das ist ja das Gefühl, das ist eine grandiose Umsetzung von diesem der wichtigen Moment in der Anime. Ja, es gibt Videos von einem Video, gibt es von dir im Studio, ja. Da sieht man, dass du dich richtig, richtig ins Zeug
hältst. Ja.
Und was wir als Community-Videos erfahren, ja. Ist, dass ihr dann ein bisschen euren eigenen Winkel reingebracht habt mit dem Hollywood-Pack zum Beispiel.
Ja, also es gibt Leute, die finden das blöd und nicht so toll, es gibt Leute, die finden es gut, aber das ist das halt immer. Ich meine, du kannst nicht allen das Recht machen. Wir haben uns halt für den Weg entschieden und wir haben es uns so gegeben und Ich fand's eine lustige Idee, ich fand's gut und es hatte auch mal so, ehrlich gesagt, wir haben ja auch Anklänge in dem Original so ein bisschen gehört, die halt einfach mehr so dieses Cartoonige aufgreifen und da haben wir gedacht, wir gehen da in die Richtung, beziehungsweise die Regie hat's gemeint und ich fand den Vorschlag gut und mir hat's Spaß gemacht. Wie gesagt, ich so gegeben, das zu entscheiden für sich selbst, ob er es gut findet oder schlecht, ich mache da niemanden, jetzt würde ich niemanden kritisieren, das darf jeder, zum Glück haben wir Meinungsfreiheit in Deutschland und überall hier in dem Raum, wo man auf Deutsch One Piece hört und deswegen soll es jeder für sich beurteilen. Aber grundsätzlich, ja, das Aspekt, wir haben das reingebaut. Und es war natürlich auch Absicht, um halt eben diesen Cartoon-Touch dieser Sequenzen noch zu unterstreichen.
Gibt es andere, meine Frage dazu wäre, gibt es andere Situationen, wo ihr einen eigenen Twist versucht reinzubringen in eine Rolle, wo ihr andere Dubs anschaut und direkt so, wir wollen ein bisschen eine eigene Schiene fahren?
Andere Dubs schauen wir jetzt nicht an, wir schauen halt nur das Original an, das Japanische. Ich habe schon nie irgendwie was in einer anderen Sprache an, außer halt das Japanische. Und es gibt ganz selten mal eine Szene, wo wir dann das Gefühl haben, da haben sie vielleicht im Japanischen das nicht optimal getroffen, so wie wir das empfinden, wo wir sagen, das ist zu wenig oder da kann man mehr rausholen, wo wir schon weggehen. Also das kommt hin und wieder mal vor, dass man sich was rausnimmt, was aber halt immer situationsgemäß auch passen muss. Bestes Beispiel zum Beispiel in der Live-Action hinten im Arlong-Park, letzte Folge oder vorletzte Folge, wo Sanji, wo Nami aus dem auf die Gruppe zuläuft und allen in die Arme fallen will und Sanji denkt, sie läuft auf ihn zu und streckt die Arme aus und schreit Nami und sie läuft dann vorbei und rennt zu den anderen Jungs und da sagt er halt im Original, sagt er nur Nami! Also in seiner normalen Stimme und halt grinsen und freudig. Und der Hupsi, der Hubertus, hat halt Nami! Und wir fanden es halt super lustig. Und dann habe ich immer gesagt, ja, Hupsi, das ist super geil. Also ich finde es voller Witz, jetzt mach nochmal. Und er so, nee, das müssen wir schon lassen. Das müssen wir doch lassen. Und ich sage, ich weiß nicht, vielleicht nicht im Original. Da sagt er, aber Daniel, ganz ehrlich, das ist doch der Signature-Move von Sanji. Das ist doch Sanji. Das ist doch jetzt die Chance, was ganz eigenes Deutsches, was wir immer schon machen, reinzubringen, was typisch für Sanji ist. Und dann habe ich mir gedacht, ja natürlich, der Hokus hat völlig recht. Das, da bin ich in dem Moment, ich war so starr am Original haften, was eigentlich gar nicht sein darf in der Regie. Aber da habe ich irgendwie nicht mitgedacht an der Stelle. Und da habe ich gedacht, ja super, natürlich, der hat völlig recht. Genau das, was du meinst, hat auch voll auf den Mund gepasst, auf das Gesicht. Das war großartig. Und da haben wir uns halt erlaubt, mal wegzugehen. Und haben gesagt, wir machen das eigene deutsche Ding, weil es halt für uns Deutsche, oder nicht Deutsche, sondern für den deutschsprachigen Raum einfach prägnant und bekannt ist. Und es gibt dem Ganzen halt einen eigenen Touch, den es im Original nicht hat. Und ich finde es an der Stelle witziger als im Original, muss ich sagen. Weil es halt eben gerade diese krasse Anime-Adaption ist und es ist irgendwie so ein kleines Easter Egg fast schon. Das ist ganz geil. Genau.
Ja. Okay, ja, ich finde auch, dass einige Szenen gibt es nicht auf Deutsch, was ist halt natürlich cool. Ja. Super, ja, dann lassen wir es dabei. Vielen Dank für das
Interview. Sehr gerne.
Mich auch.
Sehr gerne.
Ja, da der einige ist wirklich gezockt. Genauso wie wir. Ich meine, was er ja gesagt hat, er ist so ziemlich in unserem Alter. Also.
Er hat so ein Herz getroppt. Also er ist 40.
Ja.
Also, ja. Und kennt halt auch noch, er ist noch in der richtigen, wie hat er das so schön ausgedrückt, in der richtigen Sphäre aufgewachsen. Ja. Und ja, wie gesagt, man hat die Nervosität bei unserem Daniel mitbekommen, aber dafür das wirklich grandios gelöst. Das war so eine Mischung aus nervös, Anbietung und
auf der Comic-Con?
Ja, ja, wir haben es nur noch nicht so ganz geschafft, uns alle dann zusammenzufinden. Wir sind gut im Podcast machen, gut im Interviews führen, aber nicht unbedingt gut darin, uns bei der Comic-Con dann wirklich zu finden. Also war dann schon so ein bisschen
Herausforderung. Stimmt, ich bin so schwer zu finden.
Ja, wir waren bei der Mainstage und haben dich nicht gefunden, Mr. Mainstage. Also nicht
ja, rausgehen. Weil ich auf dem Weg zu euch war. Ihr habt mir ja wohin bestellt gehabt.
Ja, aber schon wieso vor 20 geht? Minuten.
Na. Wurscht. Aber den Typen, den unseren Daniel, den habe ich nicht gesehen.
Ja, dann musst du dir das Video halt auch anschauen. Oder das Video-Video-Format wird noch folgen, aber nachdem, ich sage jetzt mal, Murphys Gesetz bei dem Interview für uns eingeschlagen hat, passiert ist, ich glaube, sämtliche Tonmöglichkeiten, mit denen wir aufgenommen haben, ich glaube, mehr als 2/3 davon sind ausgefallen. Also entschuldigt die Qualität, die es jetzt hören durfte. Wir haben wirklich unser Bestes gemacht mit vereinten Kräften und der Technik. Ich glaube, wir haben es letzten Endes wieder ganz gut gerettet. Mhm. Aber es ist genau das, was dir nicht passieren soll oder was du nicht möchtest, dass dir passiert, dass dir die Technik versagt, weil da kannst du einfach nichts mehr tun. Und ja, also, da kommt noch was, versprochen.
Ja gut. Dann kommen wir zu dir, Mr. Mainstage. Wie bist denn du überhaupt Mr. Mainstage geworden?
Die Geschichte
ist lassen, hätte ich gesagt. Und darum nennen wir dich immer Mr. Mainstage, weil unser lieber Sinan hier immer auf der Mainstage die großen Stars wie heuer Michael Winslow, letztes Jahr Jonathan Frakes, you name it, he had them on stage.
And back. Ja, also Sean Astin aus Herr der Ringe, Kevin McNally aus Fluch der Karibik, Clive Stanton aus Vikings, John Ross Bowie, Big Bang Theory, Jonathan Frakes aus Star Trek und Co. Jetzt eben dieses Jahr war eben auch Vincent Regan aus 300 und One Piece, Craig Fairbrass aus One Piece, Samantha Alien aus den ganzen Star Wars Filmen und so weiter. Also waren schon einige ziemlich geile Leute da.
Wahnsinn.
Wie ich dazu gekommen bin, boah, die Geschichte ist gleichermaßen lustig wie auch geil. Ich war einfach dreist. Ich hatte damals quasi gerade mein Sprecher-Business mehr oder weniger gegründet und war eigentlich immer nur Besucher auf der Comic-Con. Ich ging da halt hin, weil ich es geil fand. Dann dachte ich mir, hey, jetzt wo ich so ein Sprecher-Business habe, ich schicke denen mal so eine E-Mail und ich biete mich an, weil ich gut Englisch kann. Und mein Plan war, ich werde Talent. Und Talents sind bei denen die sich um die Gäste kümmern. Das heißt, jeder Besuch, also jeder Hollywood-Gast spricht im Regelfall nur Englisch. Ganz selten, dass dann Deutschsprachiger dabei ist, so wie damals Tom ihr wisst schon, wen ich meine.
Der kennt ihn nicht.
Oder der Thomas Brezina spricht halt auch Deutsch, aber alle anderen haben ein Talent. an der Seite, der auch genau den Zeitplan weiß, der denen auch sagt, wo sie hin müssen, die durch die Halle führt, weil es ist doch sehr unübersichtlich dort. Und ich wollte diesen Job. Ich wollte einfach nur an der Seite von irgendeinem Star den ganzen Tag verbringen. Und wisst ihr, vielleicht hast du Glück erwischt. John Rhys Davies, fucking normal, ey. Ja. Verbringst du den ganzen Tag oder zwei Tage. Und schickt denen so eine E-Mail raus, sagen, ja Leute, hier bin ich, meine Firma heißt Sprich für mich und ich kann scheiße gut Englisch und ich kann sehr gut mit Leuten. Und dann kriege ich so eine Antwort zurück, ja, schick uns mal so ein kleines Video von dir und eine Vita. Ich zuerst mal gegoogelt, was zur Hölle eine Vita ist. Ja, und dann habe ich ja so ein kleines
Video. Ist das Sony Handheld, oder?
Nein. Das gibt's im quasi Bewerbungsjargon, gibt's eine Vita. Da musst du von dir selbst in der dritten Person sprechen.
Also weird. Das ist ein tägliches Business.
Weird. Jedenfalls habe ich dann diese Vita gemacht, das Video und so weiter und habe das so losgeschickt und dachte mir, gut, passt. Dann kommt ein Anruf. Ja, hey, cool, danke für deine Vita und das kurze Video. Wann hättest du mal Zeit, dass du vorbeikommst bei uns im Office? Und ich denke mir so, what? Das ist ein ganz schöner Prozess dafür, dass ich da der Assi von irgendeinem Star sein soll. Dachte, okay, gut, wenn ich halt durch diese ganzen Reifen springen muss, nur um da irgendwo rumstehen zu dürfen, meinetwegen, mach ich das. Bin halt nach Wien auf Einladung, damals noch zu Jenny und Flo, die ja ursprünglich die zwei Köpfe hinter den ersten Comic-Cons waren. Ja. Und komm da hin und die plaudern mit mir, stellen mir allerlei Fragen, switchen das Gespräch auf Englisch, ich halt mit, erzähle halt und so weiter und so fort. Und ich meine, das ist ein Wahnsinnsprozess, müssen die wirklich alle da durch? Okay, mache ich halt, ne? Und dann sitze ich so da und dann guckt mich der Flo an. Jenny hat sich aus dem Gespräch damals noch relativ gut rausgehalten, obwohl sie dann meine direkte Chefin wurde. Ach, ich liebte Jenny, die war so großartig. Lieben Gruß, Jenny, falls du das hier je hören solltest, du warst einfach spitze und für dich arbeiten war großartig. Aber jedenfalls guckt mich dieser Flo
ja, Jenny,
so an.
Ja, Jenny, danke
so,
auch von mir, gell, du weißt warum.
Guck mich der Flo an und so, ja, wir können uns das schon vorstellen mit dir. Willst du einen Tag oder zwei Tage Mainstage machen? Und ich sitze kurz wirklich so einen Moment da so, hat der gerade Mainstage gesagt? Hat der gerade wirklich Mainstage gesagt? Und ich gucke ihn so an und versuche möglichst cool zu bleiben und sage, ja, wie oft wollt ihr mich denn auf der Mainstage für die Interviews? Und er meinte dann so ganz locker, du, so viel du bereit bist zu machen. Wir nehmen dich gerne. Wir können uns das gut vorstellen mit dir, dass du da Interviews vorbereitest und das richtig cool machst. Dass du wirkst wie ein cooler Typ. Und dann fiel bei mir der Groschen. In meinem Kopf ging so Ludwig van Beethoven, Ode to Joy los, so Freude, schöner Götterfunken. Also wirklich, in mir war Jubel, Trubel, Heiterkeit. Und ich saß so da in aller Coolness und sag, ich mach alles. Ich mach alles, was ihr mir gebt. Und die hatten zu der Zeit noch einen zweiten Moderator und sagt, na, alles können wir dir nicht geben, wir müssen das noch ein bisschen aufteilen zwischen dir und David. Aber weißt du was, wir machen 50-50 an beiden Tagen. Und dann sagt er noch den Satz so, und wie viel Gage nimmst du jetzt dafür? Und in meinem Kopf so, Alter, ich würde das fucking kostenlos machen. Was meinst du hier mit Gage? Dann habe ich denen halt meine Gage gesagt und die, ja, passt, zahlen wir. Plus Hotel. Und ich blieb einfach cool. Ich blieb dreist und cool und habe so getan, als wäre das von Anfang an mein Plan gewesen. Sag ich, gut, wir haben einen Deal. Meine Frau war an dem Tag zufällig mit in Wien. Die haben sie dann aus der Lobby noch raufgeholt, dass sie dabei sein kann vor dem Gespräch. Und die saß neben mir, die hat auch nicht ganz kapiert, was hier gerade passiert. Ja, so wurde ich zum Mainstage-Moderator. Und nach diesem ersten Jahr hat sich dann auch herauskristallisiert, dass der liebe David ohnehin sich auf seine Schauspielkarriere konzentrieren möchte und die Comic-Con für ihn so ein fast schon lästiges Nebenprojekt war. Nicht, dass er es so gesagt hätte, aber er hat halt einfach zu viel zu tun, um sich dann auch noch Interviewfragen zu überlegen. Und ja, so wurde ich zum Solo-Mainstage-Moderator. Und das mache ich jetzt schon ein paar Jahre und ich bin sehr gut involviert in alles, was die Mainstage betrifft, in die Auswahl der Gäste. Ich bin da in dem Prozess sehr tief mit drinnen. Ich bekomme da sehr viel mit von Sachen, die nicht an die Öffentlichkeit gehen dürfen, wo ich sage, ich weiß, wer die Gäste sind, lange bevor auch nur irgendwas announced ist. Ich habe auch schon Gäste abgelehnt, beziehungsweise wurden Gäste auf mein Anraten hin abgelehnt.
Das haben wir im Interview schon gesagt bei uns.
Sie vertrauen mir wirklich blind. Sie, was heißt blind? Sie verlassen sich auf mein Wort. Sie wissen, was sie an mir haben. Und so ein Musterbeispiel, zum Beispiel, sie wollten, ihr erinnert euch an Harry Potter, Malfoys kleine Assis, die Crabbe und Goyle. Ich weiß jetzt nicht mehr welchen der beiden, aber einen dieser beiden wollten sie einladen. Und der hatte sogar schon einen Vertrag zugesandt bekommen. Und dann sage ich so, hey Leute, vielleicht solltet ihr den Vertrag nochmal zurückziehen. So, ja, warum? Harry Potter, lieben doch alle. Sage ich, ja, aber der Dude wurde gerade festgenommen, weil er bei einer Demo einen Molotow-Cocktail oder zwei geschmissen hat. Ist vielleicht jetzt nicht unbedingt die beste Presse, die man hier haben will. Ja. Ich meine, wenn das irgendwie was Verjährtes wäre oder so, Jugendsünde, sage ich ja nichts. Aber das war irgendwie vor 3 Wochen oder so. Ja. Der wurde dann ausgeladen. Ich gebe auch immer Input, was zum Beispiel damals als Steven Seagal eingeladen wurde, habe ich halt gesagt, Leute, wisst ihr, worauf ihr euch einlasst? Ich meine, ja, 80er-Jahre-Star, aber der hat halt auch vermeintlich Dreck am Stecken, weiß man nicht so genau, nicht verurteilt, aber halt schon ziemlich fragwürdig. Aber auch gleichzeitig habe ich gesagt, wenn, dann müsst ihr echt aufpassen, wer das Interview macht, David oder ich, und wie das Interview gemacht wird, weil Steven Seagal ist eine fucking Diva. Wenn dem eine Frage nicht schmeckt, eine, der steht auf und geht. Ja, der ist so. Wenn dem eine Frage, der Kommentar, da gibt's keine Warnung. Der steht, der packt das Mikrofon weg, steht auf und geht.
Ist dir das schon mal passiert, dass jemand so reagiert hat bei einem Interview?
Nein, ich habe allerdings schon Clive Stanton von Vikings zum Heulen gebracht, genauso Samantha Aline dieses Jahr. Positiv zum Heulen im Sinne von da kamen so richtig Gefühle hoch, so ganz harte Emotionen, die teilweise übers ganze Jahr mitgeschleift wurden. Bei Samantha Aline war es sogar etwas, das ihr ganzes Leben lang sie begleitet hat. Die ist nämlich Diabetikerin, okay. Die hat Typ 1 Diabetes und die hat 4 Tage vor der Comic-Con hat sie ein Gerät implantiert bekommen, das ihr künstlich Insulin spritzt. Wow. Und zum ersten Mal in ihrem Leben hat sie sowas Ähnliches wie eine funktionierende Bauchspeicheldrüse.
Mm.
Weil das Teil automatisch Insulin spritzt und wir haben uns halt über das Leben in Hollywood als Diabetikerin unterhalten und auch ganz viel über die Sichtbarkeit und die Verantwortung, die Hollywood trägt, um da Sichtbarkeit zu zeigen. Und dann wurde sie total emotional, weil sie gerade erst ein Interview zu dem Thema gegeben hat, das noch nicht mal veröffentlicht ist. Und sie dachte, ich hätte da irgendwelche Insider-Infos. Und ja, war einfach, war ein total schöner Moment. Und dasselbe damals mit Clive Stanton. Es war einfach, wir unterhielten uns über das Leben an sich und das war halt, Clive Stanton war bei uns kurz nach der ganzen Corona-Krise und die hat ihn mega viel mitgenommen, auch im Privatleben hat ihn auch einiges gekostet und wir sprachen also drüber, über die Opfer, die man so bringt und die Opfer, die man gar nicht bringen wollte, aber die einen das Leben einfach kostet. Und dann kam halt auch aus ihm die Emotion, er sagte, hey, ich habe gerade echt in Corona so viel Scheiße mitgemacht. Und diese Isolation hat ihm alles abverlangt. Und dann kam halt auch bei ihm die Emotionen raus. Und dann gab es so eine richtig brüderliche Umarmung auf der Bühne. Also ich habe da schon ziemlich geile Momente. Von eben so emotional ein bisschen zu total, also lustig wird es bei mir immer. Meine Interviews sind unberechenbar.
Das liegt auch ein ganz kleines bisschen an den Gästen. Also wenn ich nur ein Beispiel vom letzten Jahr bringen darf, du hast mit Jonathan Frakes Sweeney Todd gesungen?
Mit Jonathan Frakes habe ich Sweeney Todd gesungen, Volare haben wir gesungen, Frakes ist von der Bühne gesprungen, hat sich einfach mal zwischen die Leute gesetzt. Aber er hat auch gesagt, am Ende sind das war einer meiner vielen Proud Moments hinter der Bühne, wo er zu mir sagte, das war eines seiner absoluten Lieblingsinterviews und der Mann ist seit Ewigkeiten im Business, weil er endlich mal wieder er selbst sein durfte und ihn nicht ein Moderator die ganze Zeit quasi auf seinen Platz gepfiffen hat und ihm gesagt hat, dass es strikt nach Schema gehen muss.
Mhm.
Er hat sich so bedankt, dass er einfach quasi he could let loose. Und das war halt Das hat er auch. Also der Mensch ist ein großer, kleiner Junge. Dasselbe dieses Jahr Michael Winslow. Damals Sean Astin, Samwise Gamgee, hat mir erzählt, er ist ein riesen Ding, Big Bang Theory und Brooklyn Nine-Nine Fan. Er selbst privat. Und er hat in beiden Serien eine Gastrolle bekommen, was ihm mega Spaß gemacht hat. Und er war völlig sprachlos, als er zum ersten Mal dieses Klopfen von Sheldon gehört hat und gemeint war er. Also er war total hin und weg von diesen beiden Serien. Und dann plaudern wir so ein bisschen weiter im Interview und ich weiß echt nicht mehr, was ich gesagt habe. Aber dann sitzt da Samwise Gamgee quasi 2 Meter neben mir und ich sag was und plötzlich kommt von Samwise so, boom, title of your sex tape. Und ich so, Alter, wie geil. Ich bin von Samwise Gamgee getitelt auf das Sextape worden. Ich kann zufrieden sterben. Dankeschön.
Was war dein Titel?
Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich war so perplex, dass mich Samwise da getitelt auf das Sextape hat, dass ich nicht mehr weiß, was ich gesagt habe. Oh no. Leider gibt's keine Aufzeichnung. Ich meine, die gibt's irgendwo, aber sie werden einfach nicht hochgeladen. Ich verstehe es nicht. Das ist sowas, da lege ich den Veranstaltern, glaube ich, schon seit meinem ersten Jahr in den Ohren. Bitte ladet das hoch auf YouTube, damit die Leute sich das ansehen können. Das wären so geile Momente. Das kriegst du kein zweites Mal hin. Jonathan Frakes hat uns alle getrollt. Ja, wirklich, der hat uns alle getrollt. Jonathan Frakes wusste nicht, dass bei uns in Österreich und Deutschland X-Factor das Unfassbare so groß ist. Mhm. Für ihn war das ein Job, ein Pay-Job. Er wusste, er kriegt Kohle dafür, er ging ins Studio, er hat seine Takes aufgenommen. Er hat nicht mal eine Ahnung von den Geschichten, das hat er nie gehört. Er hat einfach nur seine Takes aufgenommen, das war's. Die haben ihn bezahlt, danke, auf Wiederhören. Und dann findet er heraus, dass das bei uns so eine Riesennummer ist und so eine Riesen-Fangemeinde hat. Und dann fängt er an, eine Geschichte zu erzählen darüber, wie sie beim Dreh von einem der Star Trek Filme dürfte Worf der Kragen geplatzt sein, sagt er so. Ja, wir sind ja immer so da gesessen. Data dreht sich um, Geordi dreht sich um, wir reden miteinander. Aber niemand hat sich umgedreht, um mit Worf zu sprechen. Der sprach halt immer so in unseren Nacken. Und irgendwann hat's Michael Dorn gereicht. Er hatte genug. Und er kam mit einem rohen Ei auf Set. Und hinter diesem Horseshoe, also hinter diesem Hufeisen, ging er hinter Sir Patrick Stewart und zerdrückte ihm dieses rohe Ei auf seiner Glatze. Und diese ganze, das Eigelb, das Eiweiß, all das lief über Patrick Stewarts Gesicht runter. Und ich sitz da und guck ihn an mit so riesen Augen, mit offenem Mund. Der ganze Saal ist mucksmäuschenstill, als er diese Geschichte erzählt. Und er guckt mich dann kurz an und sagt, Fact or Fiction? Und der ganze Saal ist einfach, wir waren alle gleichermaßen belustigt als auch sauer auf ihn.
Hat er es dann aufgelöst?
Nein, hat er nicht. Es war einfach, das war wirklich großartig, das war ein herrlicher Moment. Ja, und mit solchen Situationen habe ich es halt dann die ganze Zeit auf der Bühne zu tun. Was war dieses Jahr? Ich meine, Michael Winslow, ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, der ist eine Comedy-Maschine. Den kannst du nicht aufhalten, den Menschen. Aber mich hat dieses Jahr
unser Jahrgang kennt.
Vincent Regan, der bei 300 ja einen Spatiaten gespielt hat, der in Troja einen Myrmidonen gespielt hat und jetzt eben Monkey D. Garb, der hat mich dann mit einem Lichtschwert auf der Bühne niedergesäbelt. Weil irgendeiner im Publikum, irgendein Typ hatte halt zwei so Showlichtschwerter dabei und gab Vincent Regan ein Showlichtschwert. Und mit dem hat er mich dann niedergesäbelt und ich habe natürlich mitgespielt, bin umgefallen. Ja, also cool. Ich gebe gerne alles und ich genieße die Zeit auf der Bühne und versuche auch für die Stars ein Umfeld zu schaffen, in dem sie sich wohlfühlen. Ich weiß noch, das war vorletztes Jahr. Also nicht Jonathan Frakes Jahr, sondern ein Jahr davor hatten wir ja unter anderem Joffrey Baratheon da. Also, scheiße, jetzt fällt mir sein Name nicht ein. Wieso fällt mir jetzt sein Name nicht ein? Ach, Schande über mein Haupt. Mir fällt jetzt gerade sein Jack Leeson. Jack Leeson, Joffrey Baratheon hatten wir da. Und der hat ja halt auch schon x Interviews hinter sich in seinen jungen Jahren. Der ist tausende Interviews, allein schon wegen Game of Thrones. Und dann sagte der eben nach der Show, beim Interview mit dem Social Media Team, sagte er, nannte mich sogar namentlich, sagte er, lovely interview by the lovely Sinan. Und dann sagte er, so many questions I've never been asked before and that's rare. Also quasi, das ist das, was ich erzeugen will. Ich will, dass die Schauspieler und Schauspielerinnen Fragen bekommen, die sie eben nicht schon 2 Millionen Mal beantwortet haben. Das, die Fragen stellen sowieso die Fans. Und ich hatte auch dieses Jahr bei Julian Seeger, der in Vikings Valhalla in Jarl Gorm spielt, der hat dann auch gesagt, quasi, woher wusstest du das alles von mir? Und wie die Fragen so abseits der Schauspielerei, das war mega geil. Der hat sich den Arsch abgefreut darüber. Und ja, das ist das, was ich auf der Bühne schaffen will. Und das ist der Grund, wieso ich die Mainstage überhaupt mache.
Was war das schlimmste Interview, das du hattest?
Das schlimmste Interview?
Ja. Hat es in diesen 5 Jahren eins gegeben, wo du dir gedacht hast, froh, dass das jetzt vorbei ist?
Schlimm nicht. Aber ich hatte das Gefühl, dass David Anders, der war letztes Jahr da, der ist aus Heroes und aus, wo ist er noch überall dabei? Fuck, ich kenne ihn halt aus Heroes. David Anders ist ein ganz charismatischer, toller Schauspieler und ein begnadeter Sänger. Holy shit, der Mensch kann singen. Mit dem habe ich auch Sweeney Todd gesungen. Aber auch Fiddler on the Roof. Nur David Anders hatte mega Jetlag.
Mm.
Der hatte furchtbaren Jetlag und das hast du ihm so richtig angemerkt. Und das war einfach nur eine schwierige Stimmung, weil der hätte sich am liebsten irgendwo zurückgezogen, um zu schlafen. Und dann war auch noch der Saal nur so quasi viertelvoll, wenn überhaupt.
Mhm.
Und das war einfach, da hast du richtig gemerkt, der wäre gerade überall lieber als auf dieser Bühne. Und das hat halt nichts mit dem Interview zu tun, sondern einfach der Mensch war müde. Der war auch, Jetlag ist ja echt hart.
Mhm. Hast du nicht aus der Reserve locken können?
Doch. Insofern, dass eben diese Singerei, er singt unglaublich gerne. Ich glaube, der Mensch wird sterben, wenn für Musicals gecastet werden würde. Der liebt das. Also er wäre, glaube ich, auch ein fantastischer Musical-Darsteller. Wie gesagt, seine Stimme, der Wahnsinn. Und er hat diese Präsenz, der geht, sobald der zu singen anfängt, wie wenn ein Schalter bei ihm umfällt, dann steht er auf und dann kann der gar nicht anders, als sich mitzubewegen. Das fand ich großartig. Und bei ihm war es halt schwierig, dann eben so, da die wenigen Fans, die da waren, hatten halt dauernd so sehr serienspezifische Fragen, also Fragen, die er sicher schon x-mal beantwortet hat. Es war dann letzten Endes ein gutes Interview. Es war noch nie ein schlechtes dabei. Ich überlege gerade wirklich, ob da irgendein Interview dabei war, wo ich sage, das war schlecht oder schwierig oder sonst was. Aber ich denke mal sogar, am schwierigsten wäre eigentlich dieses Jahr gewesen Aaron Reed. Weil Aaron Reed hat bis jetzt erst in 2 wirklich großen Filmen mitgespielt. Einmal Free Guy und einmal Deadpool and Wolverine. Das heißt 2-mal Ryan Reynolds Produktionen. Sind zwar gigantische Blockbuster, beides, ja, aber er hat halt nur 2 Filme. Und da jetzt groß einen ganzen Interviewbogen für eine halbe Stunde zusammenzuschreiben, war halt tricky, weil das hieß, ich musste Aaron Reed als Privatperson recherchieren und weniger als Schauspieler, weil als Schauspieler hast du genau 2 Einträge von ihm. Und ich wusste, zu Deadpool und Wolverine werden die Fans 1000 Fragen haben. Also beschränkte ich mich halt auf so Behind-the-Scenes-Momente, Eindrücke von für ihn auf so Filmsets, wie war es mit CGI zu arbeiten und so weiter. Ich wollte halt dann wissen, wie ist es für ihn jetzt plötzlich statt Bodybuilder Schauspieler zu sein. Dann hat er aber auch von seinem Bodybuilding erzählt und leck mich am Arsch. Der Mensch, ich glaube nicht, dass das ein Mensch ist. Er hat erzählt, dass er mit 12 Jahren irgendwie zum ersten Mal 300 Pfund gestemmt hat. Ja, genau den Blick hatte ich auch, lieber Ari.
Ja, wie es heuer war, haben wir dich ja vor Ort gefragt und das Interview hat sie jetzt. Wir haben jetzt Mr. Mainstage bei uns, unseren lieben Sinan, den wir alle kennen und lieben.
Hi.
Hi. Erzähl mal ein bisschen, was hast du alles erlebt schon?
Boah, ich hatte dieses Jahr wieder das Vergnügen, die Stargäste auf der Hauptbühne zu interviewen. Und es ist ja jedes Jahr wieder für mich eine absolute Freude, das zu tun. Und das liegt daran, dass es jedes Mal unberechenbar ist, wie das wirklich verläuft. Ich bereite mir zwar meine Fragen vor, aber ich versuche, die Interviews so natürlich laufen zu lassen wie möglich. Und dieses Jahr war schon wieder Emotionen pur, Gelächter, Tränen, Prügel habe ich kassiert von Vincent Regan. Es war einfach großartig.
Kann man sich überhaupt auf einen Michael Winslow vorbereiten?
Auf Michael Winslow? Nein, nein. Also das war jetzt wirklich, dieser Mensch ist eine Naturgewalt. Michael Winslows Interview hat sich von der ersten Sekunde verselbstständigt. Ich habe ab irgendeinem Punkt dann gar keine Luft mehr bekommen. Und es waren nur noch Sounds und Geräusche, wo du nicht sicher warst, ist das jetzt wirklich hier im Raum oder kommt das aus dem Mund dieses Menschen?
Ja, genau, das glaube ich auch.
Aber es war der Hammer. Also wirklich, der hat die Leute gefesselt und unterhalten von der ersten bis zur letzten Sekunde. Er hat dann auch gemeint, er würde mit seinem Stand-Up-Programm vorbeikommen, in Wien auch mal touren. Und der ganze Saal war, ja, bitte, komm. Und das ist, der hat es einfach drauf.
Du wurdest ja, wir haben ja einen kleinen Ausschnitt von dir gesehen, von der Vienna Comic Con, wo er dich darum gebeten hat, dass du was nachmachen sollst.
Ja, seine Wettervorhersage.
Genau, und?
Nee, ich kann sowas. Ich kann ein paar Geräusche, das dank, also ich wäre ja nicht der, der ich heute bin, ohne Michael Winslow. Ich habe ihn damals in Police Academy gesehen und es war für mich so, boah, ich will das auch machen. Dann habe ich angefangen, Hühner nachzumachen, Affen und andere Geräusche. Und dann war der nächste Step, war Michael Bulli Herbig, der mir zeigt, wie man Akzente und Persönlichkeiten nachmacht. Und diese beiden Menschen haben mich zu dem Moderator gemacht, der ich heute bin. Durch Michael kann ich meine Stimme manipulieren, durch Bulli kann ich in verschiedene Persönlichkeiten schlüpfen. Also ich bin diesem Mann sehr, sehr großen Dank verpflichtet. Und es war für mich ein glorreicher Moment.
Großartig. Kannst du uns ein bisschen Backstage-Infos geben?
Wie Backstage-Infos. Was viele Leute, glaube ich, unterschätzen, ist, die Vienna Comic Con hat kein Geld. Ohne Scheiß. Ihr glaubt, dass das ein Riesending ist, aber die Vienna Comic Con hat keine Kohle. Das heißt, wir müssen immer schauen, wie wir mit dem bisschen Budget, was wir haben, Stars bekommen. Und Stars sind teuer. Ich komme jedes Jahr mit einer Liste an Namen. Und dann zeigen die mir, was der für oder die für einen einzigen Tag haben will. Und da gibt's Schauspieler, wo du sagst, das ist nicht mal irgendwie so Robert Downey Jr., sondern das ist halt so ein ganz normaler Serienstar. Und ich meine, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Jared Padalecki oder Jensen Ackles aus Supernatural. Das sind Serienstars. Mhm. Aber die wollen für einen Tag quasi das gesamte Budget, was die Comic-Con zur Verfügung hat. Das kannst du dir nicht leisten. Also die Comic-Con bräuchte mal dringend Sponsoren, die daran glauben und sagen, hey, hier habt ihr Kohle, holt mal so einen Jensen Ackles oder holt mal Downey Jr. Ja, dafür könnt ihr halt hier einen Stand aufstellen, irgendwo in der Ecke, ist egal. Aber dann habt ihr hier Hollywood-Größen und ein Event, das gigantisch ist. Denn die Gäste, die wir haben, sagen alle, von der Fläche und der Gästeanzahl kann Wien auch mit den größten Conventions mithalten. Nur wir haben halt nicht das Budget, dass wir sagen, wir laden halt dann auch so Giganten ein. Mhm. Wobei, nächstes Jahr die Comic-Con 10-jähriges Jubiläum und ich verrate nicht zu viel, aber ich kann und darf euch ganz ehrlich sagen, dieses Jubiläum wird ernst genommen. Da wird was passieren.
Na dann hoffen wir mal, dass wir in Bälde was von dir rauskriegen können.
Da könnt ihr sicher sein, ich bin involviert in die Star-Auswahl. Ich darf auch sogar Leute ablehnen, habe ich sogar schon mal gemacht, aus sehr triftigen Gründen. Aber sie hören auf mich, wenn ich meine Wunschliste einreiche. Die wird abgefragt und jedes Jahr steht Keanu Reeves mit drauf. Jedes Jahr. Es ist einfach zu teuer. Ich will Keanu.
Aber Sinan, ein Versprechen musst du mir geben. Wenn du jemals die Critical Role Leute haben solltest auf der Bühne, bitte, bitte lass mich deine Kuhmaut sein. Du hast eh keine Ahnung von den Critical Role Leuten.
Ich sag jetzt einfach mal ja.
Danke.
Ich kann nur falsche Antworten geben in diesem Moment.
Passt mehr dazu, hört ihr im Audio-Podcast. Hi.
Wunschkandidat oder Wunschkandidatin als Interviewpartnerin bei der Con?
Also ganz ehrlich, ich reiche denen wirklich jedes Jahr eine Liste ein. Ich schreibe jedes Jahr eine Liste mit Schauspielerinnen und Schauspielern, die ich mir so zusammensammle. Da ist alles dabei, von A-Listern bis hin zu so C-Promis, wo ich sage, aber die hätten einfach Mehrwert, weil die ihre Rolle in einer Serie grandios gespielt haben zum Beispiel. Ich plädiere zum Beispiel noch immer für die Damen aus Orange is the New Black. Die Serie ist zwar schon lang aus, aber die haben so gut geschauspielert. Und die Beliebtheit der Serie war ja ungebrochen bis zur letzten Staffel. Was ich halt immer wieder einreiche, ist, ich habe es in eurem Interview schon mal gesagt, also in dem Interview, wo er mich direkt hinter der Bühne erwischt hat, hatte ich gesagt Keanu Reeves, aber das ist halt unrealistisch, den kriegen wir nicht. Aber wo ich sage, es ist im ansatzweise vielleicht ein klein bisschen so mikroskopisch realistisch Und wer mein persönlicher Traum? Gillian Anderson. Also Gillianna zu bekommen, das wäre... Gillian Anderson wäre für mich auf so vielen Ebenen eine Bereicherung für diese Comic-Con. Akte X, Sexual Education.
Du wärst gern ihr Mulder, oder?
Ey, ich, ganz ehrlich, ich würde für Gillian Anderson, würde ich den roten Teppich menschlich spielen, einfach weil die Frau so genial ist. Und ich liebe ihre Message. Ich liebe es, wie sie sich gerade auch einsetzt für Frauenrechte und alles. Also die Frau ist für mich der absolute Wahnsinn. Habe aber auch so, das heißt, zumindest im Vergleich zu Gillian Anderson, kleinere Namen wie eben leider jetzt auf der Welser Comic-Con gewesen, nicht bei uns, Crowley aus Supernatural. Mir fällt jetzt auch da der Schauspielername nicht ein. Den hätte ich so gern gehabt. Aber das ist immer so schwierig, wenn der jetzt gerade in Linz in Wels auf der Comic-Con war, dann wird der nicht so schnell nach Wien kommen. Die wollen da sicher Zeit verstreichen lassen. Ich hatte natürlich auch schon Jensen Ackles und Jared Padalecki vorgeschlagen. Aber dann hat man mir mal gesagt, was die für eine Gage nehmen. Und dann habe ich erstmal geschluckt. Weil die sind einfach schweineteuer.
Es gibt eine ganz eigene Supernatural Con in Italien, wo sie jedes Jahr Stargast sind, was ich grandios finde. Also Italien war für mich irgendwie so das letzte Land, wo ich mir gedacht habe, dass die einen Supernatural-Kult haben.
Wirklich?
Ja. Aber ja, die zwei wären halt natürlich, ja, die wären schon ein Happening, sage ich jetzt nochmal.
David Tennant, Sinan, mach was.
Wer ist das?
Ernsthaft?
Das gibt Post.
Ernsthaft? You gotta be kidding me.
Ich habe gerade wirklich keine Ahnung, wer das ist.
Du kennst ihn wahrscheinlich aus Good Omens, wenn du das geschaut hast.
Nope.
Und er war Doctor Who.
Nope, beides nicht.
Okay. nein, du kennst ihn als Killmonger aus der Marvel-Serie.
Killgrave.
Killgrave aus Jessica Jones.
Nie gesehen.
Ja, das solltest du nachholen.
Michi, du musst jetzt übernehmen. Ich kann nicht mehr.
Aber wer eigentlich so? Wir müssen jetzt einen Simon bestechen, so da hast du die Liste, mach was draus. Wir sagen dir, wer das ist und warum die kommen müssen.
Es gibt ja auch Stars, die ich verpasst habe, weil ich so spät Moderator wurde. Ich hätte gern Andrew Scott wieder hier.
Ja.
Andrew Scott wirklich wieder hier. Oder gibt auch so Stars aus verschiedenen kleinen Serien. Ich zum Beispiel, ich bin ein Riesenfan von der Serie Anne with an E. Und ich finde die Hauptdarstellerin, die Amy Beth McNulty, spielt ihre Rolle so grandios gut. Die hätte ich gern da. Wen hatten wir denn sonst noch so, wo ich sage, ich hatte so eine lange Liste, aber ich kann dir jetzt nicht alle aufzählen, weil...
Nee, du verlangen wir gar nicht, das Betriebsgeheimnis ist verständlich.
Ja.
Aber wie gesagt, ich glaube, so ein paar Dr. Who Darsteller werden wir einfach noch zuschieben, dass du da mal was draus machst.
Aber ich kann dir so viel sagen, selbst meine noch so detaillierteste Wunschliste würde nur recht wenig bringen, aus einem ganz klaren Grund. Und da vielleicht hören jetzt die Leute mal genau hin. Das Budget. Die Comic-Con Wien wirkt auf den ersten Blick riesig. Und auch die Stargäste sagen immer, die ist riesig. Die ist richtig groß. Aber da stecken nur sehr wenige Finanziers und Sponsoren dahinter. Weil in der österreichischen Wirtschaftswelt einfach niemand ein Auge hat oder auch nur das nötige Wissen, was es bedeutet, eine Comic-Con aufzuziehen. Die haben keinen Schimmer. Für die ist das Geldverschwendung. Das heißt, die können nicht hingehen zu, keine Ahnung, was nehmen wir denn als Beispiel, zur OMV. Die hätten ja scheiße viel Kohle und sagen, hey, sponsert uns mal, damit wir, keine Ahnung, Robert Downey Jr. holen können. Die OMV wird sagen, wozu? Was ist schon eine scheiß Comic-Con? Im österreichischen Wirtschaftsmarkt checken die Firmen nicht, was eine Comic-Con bedeutet und wie viel Potenzial da drin steckt. Für Tourismus, für Werbung, für was auch immer. Ja. Und daher arbeitet die Comic-Con Wien mit einem sehr begrenzten Budget, mit dem sie versuchen, so viel rauszuholen wie nur irgend möglich. Und was man auch nicht vergessen darf, die Stars haben teilweise so eine Tagesgage für einen einzelnen Tag oder eine Wochenendgage, weswegen wir teilweise ja Stars da hatten, die wirklich nur einen einzigen Tag zu sehen waren und dann auch Fans gesagt haben, mal warum? Ja, weil der halt einen einzigen Tag so viel kostet wie zwei andere für ein ganzes Wochenende. Und was ihr auch bedenken müsst, die kannst du nicht einfach so quasi in einem Bassena neben der Comic-Con einquartieren. Das muss schon ein Luxushotel sein. Geht sonst nicht anders. Und die fliegen auch nicht Touristenklasse. Und gerade von den USA jemanden rüberfliegen, da vielleicht fällt euch jetzt irgendwann auf, dass wir doch sehr viele Briten da haben, sehr viele Iren da haben.
David Tennant wäre ein Brite.
weil der Flug leistbarer ist. Jedes Mal, wenn wir jemand aus den USA oder sonst wo einfliegen müssen, da muss halt dann auch der Flug im Budget drin sein. Und das ist halt schwierig. Und dann kommen diese Foto-Op- und Autogrammpreise zusammen. Je größer ein Star, umso größer der Preis für ein Foto-Op und ein Autogramm. Und wenn diese Preise, und jetzt manche von euch werden es wissen, andere wird es erschrecken, aber ich nehme jetzt das Beispiel Luke Skywalker, Mark Hamill. Wenn der in San Diego auf die Comic-Con geht, was für den so ein Kurzflug ist von, glaube ich, einer Stunde oder zwei, ja, der ist ratzfatz in San Diego, kostet ihn gar nicht so viel Aufwand und sich dort hinsetzt zum Autogramme schreiben und zum Fotos machen, dann kostet das Autogramm, glaube ich, $150 und das Foto nochmal $200. Das heißt, wenn du Foto und Autogramm von Luke Skywalker willst, dann sind das $350, also 380 Euro circa. Und in den USA ist das aber ganz normal. Das zahlen die Leute dort. Die wissen, ja, es ist eine Comic-Con, da zahle ich halt fast $400 für Autogramm und ein Foto mit Luke Skywalker. Und bei uns drehen die Leute schon durch, wenn das Autogramm 50 Euro kostet. Also da muss die Comic-Con immer abwiegen, was können wir in einen Star investieren und was kommt dann überhaupt wieder zurück? Vor allem von diesen Autogramm- und Fotoeinnahmen geht ja, glaube ich, der größte Prozentsatz sogar direkt an den Star selbst, beziehungsweise an sein Management. Da sieht die Comic-Con, wenn überhaupt, nur einen Bruchteil. Und ja, das ist so die Finanz hinter dem, weswegen ich es immer wieder sehr schade finde, wenn die Comic-Con Wien so viel Stunk kassiert. Von wegen, ja, er bringt nur scheiß Stars, alles nur B-Stars, bla bla bla, er bringt scheiß... Ja, wir können halt nicht jedes Jahr so viel Geld ausgeben. Geht einfach nicht.
Das ist halt das Traurige irgendwo. Du hast auf der einen Seite, wie gesagt, wenn man doch schon eine Zeit lang dabei ist, sei es jetzt Comic-Con in Wien oder wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt und auch die Thematik hat San Diego Comic-Con, die Urmutter, von der ja die Wiener Comic-Con abstammt. Es ist ja, war ja der ursprüngliche Eventler dahinter. Da sind halt einfach Preise und Zahlen im Spiel, die für, ich sage jetzt mal, einen Normalo nicht denkbar sind. Wie du sagst, für einen Mark Hamill $350, ja, das ist, wenn du weißt, hey, der ist bei der Con, ich treffe den dort in Halle D nach dem Panel und was weiß ich was. Es sind auch ganz andere Maßstäbe. Überleg nur, wenn du dir anschaust, in San Diego bleiben wir bei der Comic-Con. Die startet donnerstags, also offiziell der erste Tag, endet Sonntagnachmittags, wo du aber bedenken musst, da gibt es Leute, die stehen für das, naja, mittlerweile doch sehr berühmte Marvel-Panel 1,5 Tage lang an. Wo du ja bei uns bei der Comic-Con, ich sage jetzt mal, wie es ist, das beliebteste Panel bei uns ist einfach der Cosplay-Contest, wo du dann eine Schlange hast, die von der Mainstage-Waiting-Area bis ins Foyer hinausgeht. Und da sind die Leute dann schon, ungut ist das falsche Wort,
ja. Ungeduldig. Na doch, sie sind ungut. Und da fällt dann auch so auf, oh, die scheiß Orga kann hier nicht mal einen guten Einlass machen. Sag ja, Alter. Wie gesagt, die stehen Tage dort an.
Ja, es war von Tag 1 der ersten Vienna Comic Con, dass der Einlass immer bei den Massen nicht easy zu handeln war. Und ja, das ist dabei. Aber wie gesagt, in Wien stehst du 1,5 Stunden. In San Diego 1,5 Tage. Also nur, um den Vergleich mal zu bringen. Hm. Wunderbare Darstellerin aus Babylon 5.
Mhm. Claudia Christian.
Claudia Christian, ganz genau. Die ja, ich glaube, für viele, in, ich sage jetzt mal in unserem Alter, doch auch so ein bisschen anbetungswürdig ist vielleicht übertrieben, aber doch eine der ersten großen oder größeren und starken Frauenrollen, vor allem auch in Science-Fiction-Genre war, auch wenn Babylon 5, also ich muss ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht, ob es im deutschsprachigen Raum Babylon 5 so erfolgreich war.
Müsste ich sagen.
Ich hab's vor Jahren, wie es dann, was war denn das damals, lass es Kabel 1 gewesen sein, ich weiß es nicht mehr. Da natürlich dann gemeinsam mit dem Vater noch geschaut, das waren so dieses, wenn es gerade Star Trek nicht gespielt hat, lief Babylon 5, was dann bei Big Bang schön veräppelt wurde. Und die hat einfach einen so einen richtig ehrlichen und herzigen Eindruck gemacht. Und auch beim Interview mit dir. Das war weniger ein Interview für mich als eine richtig nette Unterhaltung zwischen zwei Menschen. Oder habe ich das falsch interpretiert?
Claudia Christian ist ja vor, genauso wie Craig Fairbrass und auch Vincent Regan schon sehr lange im Business. Und du merkst halt diese Routinen bei denen. Die sind das gewohnt, dass Interviews abhalten und so weiter. Und gerade da habe ich mich umso mehr bemüht, dass das Ganze möglichst menschlich bleibt. Ja. Was mich dann umso mehr gefreut hat, war dieses Lob zu bekommen, dass die sich so wohl gefühlt haben und mich wirklich auch dem Veranstalter gegenüber lobend erwähnt haben als großartigen Interviewer, wo sie sich echt das Gefühl hatten, der hat sich auch Gedanken gemacht. Also insofern Claudia Christian, nicht nur bei ihr, aber gerade bei ihr, durch das, dass ich selbst Babylon 5 nie gesehen habe, blieb mir nur die Recherche über Claudia Christians Werke generell. Und da taucht halt einiges auf, was ich kenne. Mord ist ihr Hobby, Dallas, A-Team. Die Frau hat so viel gemacht. Und dann hat die einmal eine Karriere als Sängerin probiert. Dann habe ich in die Musik reingehocht. Bin halt da daheim gesessen, habe während der Recherche Claudia Christian gehocht. Die Frau kann richtig gut singen. Und insofern waren meine Fragen wirklich auf sie als Mensch bezogen und nicht nur auf Babylon 5 konzentriert. Und drum schien das Gespräch dann auch gleich viel lockerer, weil sie hat ja doch sehr viel mehr zu erzählen. Die Frau ist eine große Advokatin für Alkoholkrankheiten, also dass diese mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil sie ja eine trockene Alkoholikerin ist. Und der Weg, wie sie trocken wurde, ist ja für sie ja sehr wichtig, das an die Welt zu bringen. Das wirklich mit ihr war insofern einfach cool reden, weil ich ihr mal Fragen gestellt habe, die nichts mit Babylon 5 zu tun hatten. Für mich ist ja klar, dass egal welcher Gast es ist, nehmen wir Michael Winslow, was werden die Leute fragen? Police Academy. Vincent Regan und Craig Fairbrass, was werden die Leute fragen? One Piece. Julian Seeger, Vikings Valhalla. Was wird bei Claudia Christian sein? Babylon 5. Ich weiß ja, dass Aaron Reed war Deadpool und Wolverine und Samantha Aline war klar, dass die Leute nach Star Wars fragen. Das war mir alles klar. Und wenn ich weiß, die Fans haben ohnehin diese Fragen, wieso sollte ich den Fans erstens ihre eigenen Fragen wegnehmen und zweitens das erzählen, was sie sowieso nachher selber fragen wollen? Das ist doch cooler, ich baue ein Interview auf mit interessanten Geschichten über den Menschen, der da sitzt, und die Fans können sich dann um die richtig nerdigen serienbezogenen Fragen kümmern. So haben wir eine super Aufteilung. Die Fans sind Teil des Panels. Finde ich zumindest.
Da bin ich absolut bei dir. Und nachdem ich einer derjenigen war, der bei den ersten Cons noch das Mikro halten durfte, für diejenigen Fans, die zu aufgeregt waren und gescheibert haben, weil sie jetzt eine Frage in ihren Traummann, Traumfrau stellen durften, ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Meine Frage dazu wäre, du sitzt da oben, führst ein Interview und weißt, okay, da kommen dann jetzt irgendwie, nennen wir es einfach mal, nerdy Fragen vom Publikum. Musstest du des Öfteren schon aushelfen, weil sie einfach so aufgeregt waren, ihren Star quasi zu treffen? Oder wo es einfach vielleicht an der Sprachbarriere ein bisschen plus der Aufregung gehapert haben könnte?
Ja, das kommt immer wieder vor. Also einerseits ist die Aufregung, vor einem Star zu stehen und diesem eine Frage zu stellen. Andererseits, selbst nicht nervöse Menschen haben oft keine Ahnung, wie man Mikrofon verwendet. Das meine ich jetzt gar nicht böse. Ich kenne das noch aus meinen Zeiten als Karaoke-DJ. Die Leute singen immer irgendwo seitlich ins Mikro rein. Nope. Die Membran sitzt oben in der Spitze. Bitte in die Spitze reinsprechen und reinsingen. Ich habe teilweise schon Moderatoren gesehen, die falsch ins Mikro sprechen. So, Alter, die Membran ist oben drin. Ja. Und da fehlt es halt dann einfach an Lautstärke. Und da muss ich dann wirklich den Leuten einfach nur sagen, ein bisschen näher ans Mikro, ein bisschen lauter, weil wir hören nichts. Und dann gab es auch wirklich schon Gäste, die gesagt haben, du, sorry, ich kann kein Englisch, kannst du bitte übersetzen? Und ich so, sicher, kein Problem, für das bin ich ja da. Und ich kann mich noch erinnern, David Bradley, der in Game of Thrones Sir Walder Frey gespielt hat und in Harry Potter Hausmeister Filch.
Er war auch ein Doctor Who.
Gute Herr ist durchaus schon in die Tage gekommen. Das ist ein alter Mann. Und er hat zwei Hörgeräte drin und er hört schlecht. Und wenn dann die Audio vom Mikrofon auch noch schwach ist, dann muss ich selbst bei klarer Aussprache trotzdem noch direkt neben ihm sitzen und ihm sagen, was gerade gefragt wurde. Weil einfach, ja, das ist die Natur der Dinge. Aber es war auch ein sehr schönes Interview. David Bradley, den werde ich auch so schnell nicht vergessen, weil das war einer der herzigsten Opas überhaupt und er hat uns hinter der Bühne dann nur noch so eine tolle Geschichte erzählt. Ja, war großartig.
Ja, verstehe ich. Ich glaube, gerade als Moderator an der Mainstage, wo du natürlich sehr viel mehr Kontakt hast, als sage ich mal, als der 0815 Volontär oder Mitarbeiter bei der Comic-Con, werde ich mich auch ewig daran erinnern, dass wir, lass mich lügen, ich weiß nicht mehr, was die erste oder die zweite Comic-Con, wo John Rhys Davies Gast war. Und werde ich nie vergessen, da war sein Management eigentlich, da meinte er so, jetzt verschwinden wir, die Con ist um, wir können gehen. Und er blieb auf seinem Platz sitzen. Und wir Mitarbeiter, die halt die ganze Con über in den, damals waren es bunte T-Shirts, lass es die grünen oder die orangen gewesen, ich weiß es nicht mehr, und standen halt nur rum und haben uns gefreut, dass wir quasi in der Nähe eines Stars und gerade für mich als Indiana Jones Fan der ersten Stunde und Herr der Ringe Fan, war es geil, den einfach mitzukriegen und dann mitzukriegen, wie cool der Typ wirklich ist, der dann einfach sitzen geblieben ist und für uns, ich nenne sie einfach Mitarbeiter, dann unterschrieben, hey, und wie ist dein Name? Du kriegst auch ein Interview. Und der dann einfach Stories erzählt hat von Dreh zu Herr der Ringe und Indiana Jones und geschwelgt ist in Erinnerungen. Also das sind dann einfach wirklich Momente, die hast du nur bei deiner Comic-Con. Das kriegst du so nicht wieder. Also das ist schon was ganz Besonderes. Aber besondere Momente, abgesehen davon, dass du Mr. Mainstage bist oder geworden bist, was waren denn so deine besten Moments, als du noch Gast warst?
Als ich noch Gast war, warte mal kurz, lass mich überlegen. Als Gast, ich würde sagen, tatsächlich mein Meet and Greet mit Hodor. Das Meet and Greet mit Hodor war mega lustig, weil ich saß in der ersten oder zweiten Reihe, nein, in der ersten Reihe von diesem Private Meet and Greet Room, das gibt's jetzt mittlerweile gar nicht mehr. Und weiß nur genau, ich habe dem, glaube ich, Löcher in den Bauch gefragt. Es hieß ja dann quasi Meet and Greet, da saßen, glaube ich, 30 Leute in diesem Raum. Das war ein reiner, nur für die absoluten Meet and Greet VIPs Raum. Da sitzt er drinnen, close mit ihm, keine Presse, kein gar nichts. Und die Fans dürfen ihm halt mit Fragen löchern in diesem kleinen Kämmerlein. Und es hat fast niemand Fragen gestellt. Es waren nur vielleicht zwei Leute, die sonst noch zwei, drei Fragen gehabt haben. Aber der Rest war alles von mir. Und dann kommt Hodor auf mich zu, und der Typ ist riesig. Also wirklich, der ist gigantisch groß. Kommt auf mich zu uns und bedankt sich für die schönen Fragen. Und er hat gesagt, boah, das war richtig cool, dass mal wer zum Quatschen da war und mit mir über World of Warcraft geredet hat, weil ich wusste, er ist ein riesen WoW-Fan. Und das hat dann voll getaugt. Und dann nach der Con hat Hodor mich auf Twitter gefunden, mich gefriendet und mich angetextet. Und wir haben dann echt eine Zeit lang hin und her geschrieben, wir zwar. Also das war als Gast einer meiner coolsten Momente. War vielleicht da irgendwo so der erste Step in Richtung, ich interviewe die Gäste. Aber
das war der Wake-up-Call, hey, das will ich ständig haben. Ich will, dass die Stars mich geil finden.
Das war einer meiner Lieblingsmomente. Aber sonst da, ich meine, ich bin ja auf die Con als Gast meist im Cosplay gegangen und wollte dann einfach auch rumspazieren und Spaß haben und Leute treffen und Leute umarmen. Für das ist für mich als Gast die Con da. Und ich habe mir halt dann eben die Panels angeschaut, weil ich halt diese Interviews sehr gerne schaue. Das schaue, so schaue ich mir ja auf YouTube viel gerne an. Aber ich war halt damals mit den Themen, die David besprochen hat mit den Leuten, das war nicht meine Art, ein Interview zu genießen. Darum bin ich da nie so lang geblieben. Ich bin eher bei den Panels zum Schluss rein, wenn es dann geheißen hat, Fan-Questions, damit ich mein Zeug fragen kann. Damals Mark Pellegrino gefragt, weil der war ja bei Supernatural Lucifer.
Der Darsteller von Lucifer in Supernatural, ja.
Und ich glaube, jeder Supernatural-Fan weiß, dass Jensen Ackles und Jared Padalecki irrsinnige Prankster sind. Also vor den beiden musst du dich ab, besonders Misha Collins, also der Castiel, muss da sehr leiden unter diesen beiden Prankstern. Und dann habe ich halt Mark Pellegrino, ich wollte ihm die Fanfrage stellen, ob er denn auch geprankt wurde von den beiden Trollen. Und er lernt sich in der Vierer und sagt, do you really think anybody would dare to prank me? Er war eine ziemlich coole Sau.
Ja, der war wirklich cool. Da gab es auch noch dieses Meet and Greet mit ihm. Ich weiß auch, das war auch so ein kleines Happening für die Fans, die dann da quasi auch da auf enger Raum, klingt jetzt falsch, aber eben so wie du Hoda getroffen hast, in etwas kleinerem Interviewmöglichkeiten und Fragen zu stellen. Also der ist wirklich eine sehr coole Socke gewesen. Das ist richtig, ja.
Also diese klaren Momente, an denen jedes Mal, wenn ich eine Fanfrage gestellt habe, diese Interaktion, ich habe das schon immer sehr genossen.
Ja, wir haben schon gesagt, was du dir wünschen würdest an Gaststars oder
wie gesagt, wenn ich träumen darf, dann steht da ganz oben auf der Liste Gillian Anderson. Ich hätte auch gern Simon Pegg da, der ja Brite ist und ein irrsinniger Nerd. Und ich hätte ihn so gern da, weil das wäre, glaube ich, eine
Wenn das passiert, versprich mir eins, hab ein Cornetto dabei.
Ha, fix. da wird Cornetto gegessen auf der Bühne, das kann ich dir jetzt schon versprechen.
Perfekt.
Also wenn ich träumen dürfte, dann würde ich in dieser Liga träumen. Und wenn es heißt, so quasi, was kannst du realistisch vorstellen? Da gibt's aus einigen so Netflix-Serien und so weiter, gibt's wirklich Schauspieler und Schauspielerinnen, wo ich sage, hey, die haben Aufmerksamkeit verdient, die arbeiten fantastisch und das, was die produziert haben, darüber sollte geredet werden. Und da wäre halt zum Beispiel Amy Beth McNulty drauf. Ich hätte gerne ein paar meiner alten, legendären Kindheitshelden. Jetzt haben wir Michael Winslow da gehabt, aber aus so alten Serien habe ich immer wieder mal mein Auge drauf. Ich würde auch Jack Black gerne einfach einladen. Aber so speziell.
Ja, aber wir wissen alle, wie das ausgehen würde. Das wäre
mega. Aber es gibt jetzt, auf meiner Liste finden sich auch immer wieder so zum Beispiel, ich hätte gern David Stern. Falls euch der Name jetzt nicht sagt. Kevin allein zu Hause, Marv. Ich hätte gern Marv. Einfach weil geil. Der hat jetzt ewig nichts mehr gemacht. Den holen, den kriegen, das war absolut legendär. Oder Rick Moranis, falls der jemals wieder aus seinem Exil zurückkehren sollte.
Angeblich, wenn die Gerüchteküche stimmt, kommt er ja bei Spaceballs 2 wirklich
zurück. Auch schon gehört.
Auf der Suche nach noch mehr Geld. Also, aber ganz ehrlich, das wäre das Comeback des Jahres, des Jahrhunderts.
Aber eben, das sind so, glaube ich, Schauspieler, an die jetzt nicht zwingend jeder Veranstalter, alle denken immer, ja, One Piece ist gerade hot, Wednesday ist gerade hot, das ist gerade hot. Und dann denkt man sich, ja, aber Alter, die einkaufsstarke Kraft sind wir Millennials. Und wir sind aufgewachsen mit fucking Marv und dem eingebrannten, dem Bügeleisen auf seiner Stirn.
Im Bügeleisen, ja, ja, richtig. Im zweiten Teil in New York war es dann der Ziegelstein.
Genau, also wir lieben Marv und ich traue mich wetten, wenn der auftaucht, hast du genauso eine Schlange wie bei Jonathan Frakes.
Ja, das glaube ich sogar. Das unterschreibe ich dir. Ja. Das auf jeden Fall. Ich meine, eine Schlange voller Millennials, aber das ist ja egal. Aber,
ja, die Millennials können sich dafür das Autogramm auch leisten. Sorry, ich meine, das ist nicht respektierlich. Aber
nein, überhaupt nicht.
Junge Gäste und Teens müssen halt erstmal Mama und Papa fragen, ob sie Geld für ein Interview kriegen oder für ein Autogramm kriegen. Dann müssen Mama und Papa erstmal verstehen, wieso das Autogramm 50 Euro kostet und so weiter und so fort. Aber ein Millennial, ja, der halt 50 Euro in der Hand hat,
vielleicht das eher warum, wenn sie hören, oh, Michael Winslow oder
ja, aber das Kind geht ja dann nicht zu Michael Winslow oder Marv. Das Kind geht ja dann.
Ja, da muss es ja erstmal rausfinden, wer ist das überhaupt? Ja. Das ist. Ja, ich habe. Ja, wie war das vor Ort irgendwie so? Ja, das war dieser komische Typ, der im Kühlschrank von LOL 2 saß. Ist dann auch nicht, was du unbedingt hören möchtest über den Stargast von der Comic-Con. Aber gut, ja, so ändert sich das halt generationstechnisch.
Ich weiß nicht, ob ich nicht irgendwo auf meinem Computer nicht nur meine Liste hätte mit meinen vorgeschlagenen Stars vor letzte oder generell, die ich so vorgeschlagen habe. Aber das, weiß nicht, ob das überhaupt irgendwen interessiert da in diesem Podcast.
Das Ding ist doch halt tatsächlich, ich habe meine Liste noch. Ich glaube, das Ding ist, dass du halt einfach eher,
ich hätte Adam Savage vorgeschlagen von den Mythbusters, den hätte ich gern.
Oh,
Neil Flynn von Scrubs, also in Housemaster. Wentworth Miller von Prison Break und Legends of Tomorrow, den hätte ich auch gern. Lou Ferrigno wäre eine Idee zum Holen, der freut sich ja. Dann hätte ich gern Christopher Hugh von Game of Thrones, also den Tormund Giantsbane. Leslie Easterbrook von der Police Academy, aber jetzt haben wir ja Dings gekriegt, Michael Winslow. Simon Pegg und Nick Frost gemeinsam war auf meiner Liste. Terence Hill hätte ich gern da. Tom Felton von Harry Potter, weil ich weiß, dass der selber ziemlicher Potterhead ist und ich weiß, er plaudert total gern mit Harry Potter Fans. Und Tom Felton hat jetzt lange nichts gemacht.
Naja, der hat dafür seine Biografie geschrieben, oder?
Ja, aber den könnte man durchaus aktivieren. Kate Mulgrew von Orange is the New Black und Star Trek Voyager. Also die Red Rosnikov. Und in Voyager die Captain wie? Schon wieder vergessen.
Ja, ich müsste lügen.
Natasha Lyonne aus American Pie und Orange is the New Black und Russian Doll. Der Lockenkopf. Die hätte ich
gern. Ah ja, stimmt, da war noch was, genau.
Stell dir vor, du holst Mark fucking Calloway, den Undertaker. Oder der Undertaker.
Ja, aber ist bei dem nicht auch sehr viel schon passiert? Sagen wir so drumherum, wo du meintest, ja, du hast andere schon vielleicht ausladen lassen?
Nichts, was mir jetzt so präsent wäre, dass ich jetzt sofort, dass bei mir alle Alarmglocken läuten. Sicher, der hat auch Dreck am Stecken. Aber ja, den habe ich auf der Liste gehabt. Lucy Lawless hat man auch schon ewig nicht mehr gesehen. Xena,
ja.
Jim Beaver aus Supernatural, Breaking Bad und Deadwood, also den
wäre ja sogar relativ aktuell mit The Boys.
Genau. Wo er witzigerweise wieder einen
so heißt wie
Bobby Singer spielt.
Ja.
Dann hat uns jetzt diverse Comic Con Rue O'Connell geklaut von Supernatural, die Rowena.
Und das tut mir im Herzen weh. Rowena wäre saugeil.
Und wenn ich halt wenn ich wieder träumen dürfte, noch hätte, wäre Hugh Laurie, Dr. House.
Ja. Und wenn ich da jetzt
ich habe auch noch aus dem deutschsprachigen Raum auf meine Liste gesetzt gehabt, Elias Mbarek, Uli Herbig und Christian Tramnitz.
Einfach, die letzten beiden verstehe ich.
Oh, da im Barak ist sehr beliebt.
Den habe ich im Laufe einer Premiere kennengelernt. Wir sind ein Audio-Podcast. Luftzeichen, du hast nichts versäumt.
Ja, ich kann nichts dazu sagen. Ich denke mal, dass er Fans ziehen würde und dass Leute gerne Fotos und Autogramme mit ihm machen würden. Das ist schon alles.
Das auf jeden Fall. Aber ja, also Michael
und er hat halt durchaus verschiedene Projekte, über die man plaudern kann, wäre sicher ein interessantes Interview. Aber Pulli und Christian Tramnitz.
Ja. Ja. Das kann ich jetzt nur schlagen mit dem Scrubs Dream Team.
Kriegst aber nicht. Zach Braff macht nichts. Donald Faison könnte es eventuell kriegen.
Den kriegst du auf jeden Fall. Der macht vieles für Geld.
Ja. Aber ich hätte halt am allerliebsten eigentlich Neil Flynn in Hausmeister.
Oh ja.
Der war auf meiner Liste.
Wobei, ich glaube, der steht gar nicht so auf die Öffentlichkeit raus. Ich kann, also, für die, die es wissen, Zach Braff und sitze ich auf der Leitung, wir hatten ihn doch gerade.
Donald Faison,
danke. Hatten ja den oder haben noch den Scrubs Podcast, den sie gestartet haben vor ein paar Jahren und hatten Flynn eben als Gast auch und man hat es gemerkt, er ist es nicht gewohnt oder er mag es nicht wirklich so in der Öffentlichkeit zu stehen. Er redet dann zwar drüber, aber ist jetzt nicht so gerne im Mittelpunkt. Was man nicht glauben würde bei den Rollen, die er gespielt hat oder gerade als Hausmeister gespielt hat.
Mhm.
Und ich glaube, Sarah Chalk wäre auch verdammt cool als
absolut.
Gast. Allein schon, was sie aus Zeiten von Roseanne erzählen kann und dann über Scrubs, wäre, glaube ich, so ein Ziel. Also streng dich anziehen an Mr. Mainstage.
Ja, schauen wir. Nächstes Jahr ist 10-jähriges Jubiläum. Schauen wir, was wir da anstellen. Und vielleicht kapieren endlich mal die ganzen Investoren, dass man in der Comic-Con Geld stecken muss. Ich zitiere jetzt mal kurz Karl Lagerfeld. Und ja, Karl Lagerfeld war ein ziemlich interessanter Mensch und eine Zitatmaschine, die gesagt hat, man muss das Geld zum Fenster rausschmeißen, damit es bei der Tür wieder rein kann.
Ja, aber gerade bei einer Con, egal ob Comic-Con oder was auch immer für eine Con, es stimmt, weil wenn du wirklich überzeugen möchtest, dann bring halt auch Namen.
Weil dann rennen sie dir die Bude ein.
Richtig,
und dann hast du Einnahmen, dann hast du Tickets und weil die Leute kommen ja auch teilweise nicht nur für Autogramme, sondern einfach um den Star mal aus 10 Meter Entfernung zu betrachten. Ja. Das reicht denen und für das kaufen die dann ein Ticket.
Oh, ich werde niemals mein Happening, oder was heißt mein Happening, das Happening von allen Gästen auf der Mainstage mit Billy Boyd vergessen, also gesungen hat.
Ja.
Also so. Ja, das sowas vergisst du nicht mehr. Das ist halt wirklich, das ist dann wirklich alles wert.
So,
gut, ich glaube, wir könnten jetzt noch einiges weiter schwärmen.
Genau, ich würde jetzt das Interview gerne.
Du hast es wirklich gut gemacht mit deinem doch etwas verletzten. Hilf mir.
Rippenbogen. Ich habe mir die Rippen geprellt und es tut halt auch im Sitzen ziemlich weh. Und ich würde mich jetzt gern zurückziehen. Die Ari hat uns aber leider verlassen. Die Ari hat zu ihrem kranken Kind müssen. Ihren Platz übernimmt jetzt der Adnan. Der wiederum kann sehr viel aus der Besucherperspektive erzählen, weil Ari war ja durchaus eingespannt und Adnan ist für Daily Game gemeinsam mit unserem Chefredakteur Markus durch die Hallen flaniert, hat sich die Stände angeschaut, die Cosplays und da habt ihr jetzt die Besucherperspektive.
Genau, servus zusammen.
Servus.
Danke, Sinan.
Ich sag tschüss, Baba.
Danke, Sinan.
Gute Besserung.
Danke dir.
Ja, Adnan, wir so beide wir jetzt die Two Last Man Standing.
Schaut
ja,
so aus.
Deine Eindrücke. Also ich habe schon ein bisschen erzählt oder wie gut ich mich erholt habe von der Comic-Con. Waren ja doch 2 Tage mit intensiven Erlebnissen, sage ich jetzt nochmal. Wie hast du es mitbekommen als, ich sage jetzt mal, nur Gast oder Pressemitarbeiter?
Ich muss sagen, am ersten Tag war es eigentlich sehr positiv. Also grundsätzlich fand ich sehr positiv, wie es gemacht wurde, der ganze Aufbau. Ich fand, es waren irgendwie interessantere Stände oder auch mehr Stände als die letzten 2 Jahre dort. Hatte ich zumindest das Gefühl, dass die Auswahl ein bisschen größer war dieses Mal. Die Stimmung war so wie immer. positiv. Man ist immer wirklich froh, dieses Nerd-Treffen zu haben. Am zweiten Tag bin ich dann aber mehr auch bei der Artist Gallery und den anderen Bereichen unterwegs gewesen. Und ja, da habe ich dann halt auch schon ein bisschen so die Herausforderungen mitbekommen, die man dann, die halt die Aussteller halt haben, ja, mit den ganzen der Organisation etc., was dann so passiert und wie es im Hintergrund läuft. Und ja, man muss sich doch einiges anstrengen, 2 Tage lang dort wirklich aktiv sein zu können und wirklich eine gute Idee haben. Und da muss ich schon sagen, also wirklich auch Hut ab an alle, die sich da als Aussteller hinstellen und das Programm aufbauen und durchziehen. Ist schon bemerkenswert. Also finde ich schon eine Leistung, das so zu machen.
Auf jeden Fall. Und ich habe es eingehend erwähnt, ich bin eben jetzt in das ich war jetzt bei der 9. Con. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich jetzt wirklich 9 Jahre durchgehend dort war, weil ein Jahr bin ich coronatechnisch leider ausgefallen, was mir verdammt wehgetan hat. Aber gut, ich war nicht der Einzige in diesem Jahr, sagen wir mal so. Ich bin nicht allein in dem Boot. Aber ja, da ist sehr viel Logistik im Hintergrund, die jetzt, sag ich einmal, der normale Besucher einfach nicht mitbekommt, was auch gut ist, weil wenn du eine Veranstaltung schaffst, bei dem der Gast oder die Gäste nicht merken, wie viel da wirklich im Hintergrund passiert, dass das überhaupt so über die Bühne laufen kann, dann hast du was richtig gemacht.
Und ja, genau.
Selbst nach 9 Jahren kann immer noch was schiefgehen, gar keine Frage. Und gerade eine Comic-Con, die 2 Tage läuft, und das ja immer noch im Vergleich zur Mutter in San Diego klein unter Anführungszeichen ist, da ist verdammt viel Logistik dahinter. Allein die Artist Alley, die Gäste sicher kennen aus den letzten Jahren, die war doppelt so groß wie in den letzten Jahren. Das heißt, es waren viel mehr Aussteller dort. Und da dann schon mal schauen, dass du dafür sorgst, dass der Platz richtig vergeben wird, dass sie ihre Tickets bekommen, dass die reinkommen. Weil ja, Überraschung, ein Aussteller muss natürlich früher in die Hallen als die Besucher. Die brauchen wieder eigene Ausweise dafür im Vergleich zu den nur Besuchern unter Anführungszeichen. Auch eine Presse darf erst später dazu. Und also all solche wirklich logistischen, langweiligen unter Anführungszeichen Gründe müssen bedacht werden. Und das schaffen sie jetzt doch seit 9 Jahren relativ gut. Und wie gesagt, man kann es nie immer allen recht machen. Und du wirst immer jemanden finden, der sagt, nee, wieso ist denn das jetzt so und wieso muss ich da anstehen?
ja, das ist stimmt schon
so. Und auch ich habe Sachen gefunden, wo ich mir gedacht habe, komm, es ist das 9. Mal. Muss das jetzt wirklich immer noch schief gehen? Ja, anscheinend schon. Dafür gingen andere Dinge wieder gut. Und wie ich gesagt habe, da ist einfach so viel im Hintergrund, was, ich sage jetzt mal, der 0815 Normalo einfach nicht mitkriegt. Weil für den soll es letzten Endes eine geile Zeit sein, Samstag bis Sonntag. Und ich finde, das haben sie wieder geschafft. Also ich hatte meinen Spaß die 2 Tage.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich finde auch, es ist einfach wirklich ein Nerd-Treffen der extra Klasse, finde ich. Also wie man fühlt sich einfach wohl. Und das ist, und Ari hat das relativ gut gesagt, das ist irgendwie wie ein Klassentreffen, weil man sieht alle Leute irgendwie immer wieder die gleichen. Und das ist halt auch wirklich schön. Ja, man hat diesen Austausch, den man pflegen kann. Viele auch von den Artists etc., wo man sieht, hey, da können Leute wirklich ihre Leidenschaft, ihre Passion ausleben. Einerseits das mit den Kostümen natürlich, andererseits auch, was sie anbieten und verkaufen etc. Also, und da gibt man dann auch gerne das Geld aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich spreche jetzt nicht von dem typischen Disney, Marvel, Merchandise etc., sondern wirklich von dieser Artist Gallery, wo wirklich Leute dort sind und du siehst wirklich, die machen das aus einer Leidenschaft heraus. Ja. Also ich habe es selber dort gekauft. Also ja, das war relativ cool, muss ich sagen. Also das gefällt mir immer wieder eigentlich, finde ich immer wieder cool.
Also ja, also nicht umsonst gibt es am Samstagabend dann immer, also für, sollte es jetzt Zuhörer geben, die noch nie auf der Comic-Con gewesen sein, soll es ja geben, Samstagabend und Anführungszeichen, ich glaube, dieses Jahr war es 17:30 Uhr, das letzte Panel oder die letzte Veranstaltung bei der Comic-Con ist dann der Cosplay-Contest, wo mittlerweile echt aus ganz Europa Cosplayer zusammenkommen und ihre Werke präsentieren und da teilweise halt wirklich, ja, ich will es gar nicht Kostüm nennen, weil es teilweise wirklich Kunstwerke sind, die da geschaffen werden.
Mittlerweile, ja.
So wirklich detailgetreue Nachbildungen von Kostümen, sei es jetzt aus einer Serie wie Arcane. Wir hatten so, mitmachende Leute, die hatten, mein Gott, Batman-Cosplay, nicht das schlecht zu machen, aber trotzdem, ein Batman-Kostüm ist jetzt doch relativ easy im Vergleich zu einem, ich weiß nicht, einem wirklich komplett selbstgenähten.
Genähten, ja.
Nennen wir es einfach mal ganz über Elfenkostüm zum Beispiel. da, wo du einfach wirklich jeden Stich, Nadelstich mitkriegst, wo du einfach siehst, wie viel Liebe zum Detail da reingewachsen ist. Das sind halt dann wirklich diese Momente. Neben natürlich, man kann seine Stars treffen und ihnen Fragen stellen, die Comic-Con ausmachen. Und es gibt den sogenannten Con Blues, der eintritt nach einem solchen Wochenende, den am Anfang haben wir gedacht, was ist das für ein Blödsinn? Aber es tritt halt wirklich ein, weil du bist zwei Tage unter deinesgleichen, um es mal ganz blöd auszudrücken. Kannst dich vielleicht ausleben, wie du es in deinem Privatleben oder in deinem Arbeitsleben nicht kannst. Und dann ist das so plötzlich von heute auf morgen wieder vorbei.
Ja, voll, ja.
Und ja, kann man schon ein bisschen nachvollziehen. Also, und wie gesagt, es wird immer, will sie jetzt gar nicht Täter nennen, es wird immer Leute geben, die sich lauter darüber beschweren möchten, müssen, dass das und das nicht funktioniert hat. Denen sage ich einfach nur, ist was? Probiert es einmal selber. Wenn du es fehlerfrei hinkriegt, dann dürft ihr schreien.
Total. Das ist auch natürlich das, was Sinan gesagt hat, ja, diese Frage mit, ja, man muss halt mehr Geld investieren und andere Unternehmen reinholen. Ja, die rechnen halt anders, ja. Da ist es immer diese Chicken-Egg-Frage, zu sagen, okay, was kriege ich, wenn ich das investiere, wenn ich 100 einhaue, müssen 200 rauskommen, klappt das oder nicht? Ja, und da muss man mal auf diese Kalkulation, wie vermittelst du so etwas auf einem mit einer Comic-Con-Messe? Ja? Und leider Messen sind generell vom Aussterben bedroht seit Covid. Also da kann man eh froh sein, dass es das immer noch gibt.
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, es ist Covid hat es nicht wirklich leichter gemacht. Es freut mich trotzdem, dass die Comic-Con, die ja doch relativ jung ist im Vergleich zu anderen Cons, sei es jetzt eine Gamescom, sei es, keine Ahnung, was es nicht alles ist, Polaris in Deutschland, die ist zwar noch jünger, aber trotzdem, dass sie es überlebt hat, dass sie es trotzdem weitermachen.
So ist es,
und
ja.
Es ist eine Messe von Fans für Fans und das ist das Schöne dran.
Das ist das Schöne dran.
Und das soll es auch bleiben.
Definitiv.
Und ja, ich glaube, mit so positiven Worten haben wir schon selten eine Folge beenden können.
Ja,
in diesem Sinne, ja, es war ein grandioses Comic-Con-Wochenende. Wie gesagt, es kommt noch ein bisschen Content für uns, auch videotechnisch. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und der Aufwand, den wir für euch betrieben haben mit Interviews. Und ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, lieber Adnan.
Bis zur nächsten Con. Oder bis zum nächsten Podcast.
Bis zur nächsten Con und bis zur nächsten Folge. In diesem Sinne einen wunderschönen was auch immer.
Servus.
Ciao.